Der Mo zieht die Säen durch, bis ich die Dicken ausziehen. Das kannst du wissen.
Der Mo ist halt ein guter Junge.
Deswegen guckt auch Euphoria nicht. Die sind alle schlank dort.
Welt da draußen. Wir sind's wieder. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serienpodcast. Zu viert. Die ganze Crew ist am Start. Ich möchte in die Runde ein großes Herz schicken und beginne damit bei Steven.
Wupp, wupp. Alle am Start. Geile Filme, geile, alles, einfach alles geil. Also von daher direkt rein hier.
Was hält Mo davon?
Direkt rein ist schon wieder so schlüpfrig. Wundert mich, dass da noch keiner drauf angesprungen ist. Aber bitte. Tag auch.
Sandro ist auch da.
Hallo, ich habe Tron geguckt, freiwillig.
Nee.
Ja.
Irgendwas in deinem
davon
Kopf.
Davon wirst du uns heute vielleicht erzählen.
Das war die KI.
Ja, das genau.
Aber ist das bei dir nicht so, dass irgendwo Jared Leto drauf klebt und du zugreifst? Oder?
Ja. Um Gottes
so
Willen.
So eine Hassliebe?
So nee. Also, komische. Darüber können wir tatsächlich gleich mal reden. Das finde ich interessant. Aber mittlerweile ist das für mich eigentlich eine Red Flag.
Ja.
Ich meine, weil es ist ja die Passion Christi 2.0, aber also und gemixt mit Charles Manson. Aber ja.
Ja, gut, warum nicht? Ja, werden wir dann gleich rausfinden. Ich hatte auf jeden Fall ein ums andere Mal im Kino schon die diversen Trailer gesehen und mich interessiert der Tron an sich schon irgendwie nicht. Hab das nie gesehen und mich hat es auch nie angesprochen. Und dann habe ich mit dem Trailer, der sah halt in Teilen nett aus, kannst du nichts gegen sagen, aber sonst ist es nicht so mein Ding.
Ja, wisst ihr was, ihr Kackvögel, dann rede ich jetzt einfach direkt drüber, oder? Ist doch Quatsch
ja,
jetzt.
Okay.
Also, es gibt ja so Fraktionen hier im Podcast, würde ich sagen, jetzt sind wir ja so viert, kann man ja ganz genau aufteilen, so, ne? Gerade was so das Thema Soundtrack angeht. Ja, es gibt so Leute, der Berg, ohne das jetzt böse zu meinen, aber du kriegst manchmal gar nicht mit, dass da Musik drinne war. Und interessiert dich auch nicht so sehr, jetzt nach dem Kinobesuch jetzt unbedingt den Soundtrack zu pumpen. Ne? Und dann gibt es Leute wie mich, die gehen in Tron Ares rein, weil sie den Soundtrack von Nine Inch Nails so geil finden. Das war tatsächlich mein Beweggrund, diesen Film im Kino zu erleben. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also das ist ein elaboriertes Musikvideo, 2 Stunden lang mit tollen Farben, tollen CGI-Effekten. Ich habe die Augen mehrfach zugemacht und es genossen. Ja, diesen Film kann man wirklich auch blind genießen. Es ist halt im Prinzip, sind es Bumsbässe im Neonlicht die ganze Zeit und zwischendrin ist halt unser gerade schon angesprochener KI-Jesus mit Frisbee am Start und Jared Leto, der halt da einfach mit 2 Gesichtsausdrücken versucht, sich irgendwie durch den Film zu schlawinern. Und ja, ich will aber trotzdem sagen, ich hatte Spaß. Also der Film ist halt so dumm, aber wenn du da reingehst und dich einfach nur von extrem guten CGI und toller Musik, also in dem Film gibt's kaum Szenen ohne Musik, ja, muss man sagen, der ganze Soundtrack ist einfach, der ist auch auf die Musik einfach geschnitten, der Film. Ja, dann macht der Spaß. Worum es genau ging, weiß ich jetzt auch nicht so mehr, ist eigentlich egal, interessiert euch eh nicht. Und Tron ist halt so ein Ding. Ich habe den ersten Film damals schon gesehen und fand den auch irgendwie kultig und cool. Hab mir den auch gestern nochmal reingezogen, als ich das so für mich beschlossen habe. Oh, ich mache morgen einen halben Tag Urlaub, ich gehe ins Kino. Dann habe ich mir den nochmal aufgefrischt. Und es gibt selten Filme, die so revolutionär in ihrer Technik waren und gleichzeitig so innovativ wie auch trashig aussehen. Weil ich meine, der erste Film ist von, ich glaube, tatsächlich 1980. 82 sagt mir gerade Wikipedia, aber sehr am Anfang der 80er. Und es ist der erste Film mit teilweise, also ich glaube 15 Filmminuten von insgesamt 90 Minuten sind halt komplett digital erstellt worden. Also das war eine absolute Revolution für CGI-Kino, wo das alles hingeführt hat. Ne? Der Weg bis Jar Jar Binks war noch ein weiter, aber es ist passiert. Und auf jeden Fall, dieser Film, den kann man dafür verantwortlich machen, man kann ihn aber auch huldigen. Und viele huldigen ihn dafür, der ist halt Kult. Und auch wie der Film halt aussieht, ich finde es einfach, das ist so ein richtiger Vibe-Film. Und Tron Legacy 2010, ich bin ehrlich, Auch da war es genauso, der Soundtrack von Daft Punk, ich liebe den einfach, der ist so geil, ich höre den immer noch sehr oft. Und der Film war halt buntes Musikvideo dazu, mit dem schlimmsten verjüngten Charakter aller Zeiten, das war ja hier Jeff Bridges, der jung gemacht wurde als Antagonist. Um was es genau mal ging, weiß ich nicht. Olivia Wilde kam irgendwann mal mit vor und hatte einen Latexanzug an. Das hat mir eigentlich gereicht. Und Daft Punk kam auch vor. War super.
Jetzt das erste Mal, dass ich wieder zuhöre.
Siehste, Latex, wegen Latex. Ja, na egal. Und Ron Ares ist genau das Gleiche. Der hat irgendwie mit dem Film nichts zu tun davor. Trotzdem hat der sehr, sehr viel Charme. Man geht zum Beispiel einmal in die Welt von 1982 zurück und das sieht aus als wie der Film von 1982. Ich frage mich, wie sie das, also das sieht einfach wirklich gut aus, als wärst du plötzlich in so eine Zeitkapsel gefallen und guckst dir den alten Film im Kino an. Es ist ganz schön, wie sie das gemacht haben. Also handwerklich ist das ein Brett. Ich höre jetzt auf zu reden, weil ihr guckt das eh nicht. Wenn ihr aber mal so einen richtig schönen Beriedigungsfilm braucht für einen Freitagabend, dann kann man den dann auf Disney Plus auf jeden Fall gucken, weil der ballert. Und dann schön die Anlage aufdrehen, Nine Inch Nails genießen, die Bässe und Jared Leto, der ist eh auf seiner Morbius-Spirale, geht's immer weiter bergab jetzt. Ne? Mhm. Für mich, es war ein weiter Weg von Requiem for a Dream bis hierhin, aber er ist ihn gegangen. Muss man akzeptieren. Der Film hat nicht wirklich einen Hauptdarsteller. Er ist es auf jeden Fall nicht, weil er kommt an, er ist Ares und er ist fertig erzählt. Er ist eine KI, die eigentlich geschaffen wurde, um böse zu sein, sagt aber auch, nö, Menschen sind nett, ich möchte mich jetzt verselbstständigen. Und das war's dann. Fertiges Character Development. Dann stolpert hier noch die aus Past Lives durch den Film, Greta Lee. Die ist eigentlich die Protagonistin, aber die ist halt eine Entwicklerin, ein Genie, aber die kann irgendwie nichts. Und Evan Peters, der ist so ein Typ, der ist böse und macht ständig was auf seiner Tastatur und ist dann böse. Und dann gibt's noch Gillian Anderson, die keine Ahnung, was die für einen Paycheck bekommen hat, die dann die Mutter spielt von ihm. Ja. Also, ich war gut unterhalten, was soll ich sagen. Der Film macht Spaß. Aber er befriedigt sehr primitive Sachen. Also nicht Triebe, aber sehr primitive Anforderungen an einen Film. Ja. Habt ihr Tron eigentlich schon mal gesehen, so damit ich hier irgendwie die Runde mal auflockern kann?
Also ich habe den ersten nie gesehen und den zweiten habe ich, glaube ich, gesehen und ich kann mich an absolut 0,0 gar nichts mehr aus dem Film erinnern. Der ist nicht hängen geblieben. Ich glaube, ich fand den auch nicht sonderlich gut. Mhm. Und bei dem hier ist es halt so, dass der Trailer mich schon auch in gewisser Art und Weise angesprochen hat, weil ich genau das gefühlt habe, was du gesagt hast, dass das so eine Art Vibe-Film sein kann. Ne? Also durch den Soundtrack halt natürlich auch. Und ich kann mir halt schon vorstellen, wie du sagst, zu Hause hinsetzen, irgendwie laut aufdrehen, ab und zu mal hinschauen und dann läuft das so. Und dann ist nach 2 Stunden auch gut und dann macht man das wieder aus, trinkt einen Tee und hatte eine schöne 2 Stunden.
Ja.
Ja, ich habe das geguckt und hatte keine schönen 2 Stunden. Ja, also ich verstehe, warum der in den 80ern, der alte, quasi als bahnbrechend gilt. Der hat schon Visuals drin, die waren für die Zeit neu und gut. Es gibt tatsächlich Leute, die draußen behaupten, die Filme haben alle tolles Character-Building. Gut, nee. mag zwischen 1 und 2 sein, weil es dieselben Charakter sind, wenn auch Jahre dazwischen. Aber das haben sie jetzt mit 3 kaputt gemacht, weil da sind ja fast alle neu. Für mich das rote Tuch ist einfach Jared Leto. Wenn ich dann lese, dass er auf diesem beschissenen Tron-Set auch wieder rumgelaufen ist und hat sich mit Ares ansprechen lassen. Ich verstehe nicht, warum man dem überhaupt noch Geld gibt. Das ist wirklich, die Leute hacken immer auf den B-Film rum, die Liam Neeson rausbringt oder so ein Bruce Willis und sowas, Direct-to-DVD, alles von Jared Leto kann Direct-to-DVD. Ich glaube, der kommt aus diesem Sumpf nicht mehr raus, der ist absolut überbewertet. Also selbst in halbwegs okayen Filmen macht er keine gute Figur, weil man die ganze Zeit sieht, dass er Jared Leto ist. Und wenn er viel mehr Erfolg mit der Musik hätte, dann wären wir ihn vielleicht als Schauspieler auch endlich los. Also ich kann wirklich 2 Sachen benennen. Eine hast du schon gesagt, Requiem for a Dream und Dallas Buyers Club, auch eine gute Performance, weil er da aber auch in einem Cast agieren muss, die seinen Scheiß nicht mitgemacht haben. Das muss man auch mal sagen. Hier auf dem Tron-Set hat ihm ja keiner was zu sagen. Da kann der rumlaufen und sagen, ich bin Ares, ich behandle euch wie Scheiße und das müsst ihr alle hinnehmen, weil ich bin immer noch der Name und das ist mir einfach komplett unverständlich. Ich werde den bestimmt den dritten auch gucken und wenn es nur ist, damit ich am Ende des Jahres sagen kann, der ist mit Fug und Recht auf der Liste der schlechtesten Filme.
Ja. Da kann, ja. kann ich nur sagen, gehört der nicht hin, weil der ist einfach also handwerklich so gut gemacht.
Das halt können wir dann
richtig
ja
gut. Aber ja, naja.
Aber ja, der mein größter Eindruck ist halt einfach auch wieder, guck mal, ein Film, wo Jared Leto irgendwie eine gottgleiche Figur spielen kann. So, das ist so die Rollenauswahl, die dann so rüberkommt.
Ist so.
Ich meine, der war ja auch bei Blade Runner 2049, hat er sich ja auch zum Gott stilisiert und was es nicht alles noch gab. Also es gibt auch durchaus Filme, die ich sehr, sehr gerne mag mit ihm. Ihr habt schon welche genannt. Ich würde auch vielleicht mal noch Panic Room ergänzen. Da fand ich ihn auch cool.
Ja.
Hat er gut reingepasst in die Rolle und so, aber man muss das mögen, ja, das stimmt schon. Und beim House of Gucci ist er eigentlich auch brillant. Ziemlich köstlich. Muss man schon sagen.
Also lustig Macher, ja.
Ja, apropos gottgleich, ne? Also Sündigen und Blut passt auf jeden Fall auch ganz gut zu. Also ganz elegant zu Blood and Sinners übergeleitet, den ich jetzt auch endlich geschaut habe.
Der Mann hat Überleitung durchgespielt.
Ja, immer wieder. Mal gucken. Jetzt zu sehen auf Wow, also im Streamer erhältlich. Und ich hatte damals der Trailer hat mich damals gar nicht angesprochen, weil man gar nicht so richtig sieht, was das eigentlich für ein Film ist. Ich habe dann erst im Nachhinein dann halt gehört, wo sich der Film dann hin entwickelt. Und als Sandro dann den Film besprochen hatte und meinte, das ist jetzt, ja, das ist der From Dusk Till Dawn einer neuen Generation, war ich natürlich komplett dabei und wollte den auch sehen. Jetzt waren die Kritiken insgesamt sehr gut und diese Lobhudelei von Sandro hat die Latte natürlich auch recht hoch gehängt. Und da muss ich sagen, dass die Geschichte um das Brüderpaar, um das es hier geht, das in die Heimatstadt in den 1932er Jahren zurückkommt und da so eine Art Nachtclub für die afroamerikanische Gemeinde aufmacht und dann von Vampiren angegriffen wird, mich auf sehr, sehr hohem Niveau dann doch ein bisschen enttäuscht hat.
What? Ich lege jetzt auf.
Jetzt lass mir erst mal ausreden, Kollege. Also, das ist auf jeden Fall insgesamt schon ein guter, vielleicht sogar ein sehr guter Film, weil er super gedreht ist, weil er diese ganze Atmosphäre der Zeit von damals super einfängt. Und Sandro meint ja auch damals, er ist lustigerweise einer der besten Musikfilme des Jahres und da kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Das macht richtig Laune. Da ist coole Blues, Jazz, Mucke halt drin. Das macht Spaß. Und es gibt halt auch viele Szenen, die durchaus, ich sag mal so leicht an der Grenze zum Lächerlichen sind. Also wenn dann draußen die Vampire da ja ihre kleine Musical-Nummer abziehen, ist das schon irgendwie ein bisschen crazy, aber irgendwie auch geil. Das hat mir gefallen. Was mich an dem Film dann letzten Endes aber enttäuscht hat, ist tatsächlich einfach die ganze Vampir-Action und das Finale. Also ich habe mir einfach viel mehr zum Schluss erhofft. Also ich war von dem ganzen Finale sehr enttäuscht. Das fand ich im wahrsten Sinne des Wortes sehr blutleer. Und das Einzige, was ich dann wiederum geil fand, war dann so der Finishing-Move oder die Finishing-Szene sozusagen, wo der Endgegner über den Jordan geschickt wird oder über den kleinen Bach, so wie es dann im Film dort stattfindet. Das war cool, aber so im Großen und Ganzen habe ich den großen Knall am Ende vermisst. Also das, was man bei From Dusk Till Dawn dann bekommt, wenn es losgeht, das fehlt mir halt hier, ich will nicht sagen komplett, aber ja, das fand ich einfach ein bisschen schade. Und dann ist der Film halt auch wirklich lang und so diese ganze Vorgeschichte, bis es losgeht, das trägt natürlich zu der Stimmung bei und das ist schon cool, aber hätte durchaus auch ein bisschen kürzer sein können. Und dann, ja, im Großen und Ganzen trotzdem ein guter Film, aber auf jeden Fall für mich jetzt nicht so überragend, wie das von vielen gehypt wurde.
Ich habe schon in meiner Unterhose geweint, aber so ist das. Es hat sich dir nicht erschlossen, dann ist es so.
Ja, Mo, du kannst ja jetzt kurz auch zwei Worte
dazu. Ende des Jahres darüber reden, weil der ist auf jeden Fall bei mir auf der Liste. Der hat die Metaebene, die da aufgemacht wird, die vielen vielleicht auch tatsächlich abgegangen ist, kann ich dann ja vielleicht nochmal offenlegen und vielleicht öffnet das nochmal das saftig steakartige Herz von Steven und der sagt, ach, mit dem Wissen gucke ich ihn jetzt nochmal, vielleicht macht es dann was mit ihm.
Ja, Mo, du hast doch eben sicherlich zugehört, was ich erzählt habe. Da war doch sehr viel Gutes dabei.
Wir können es ja noch besser machen. Ich meine, warum nicht?
Du kannst das gerne probieren.
Bis dahin habe ich den vielleicht auch gesehen, dann könnte ich da auch mitreden. war von Anfang an immer ein Film, den ich seit den ersten Trailer eigentlich gekonnt ignoriert habe. Dann jetzt irgendwann mal dann gucken wir. Jetzt ist er ja auf dem Streamer, die Hemmschwelle ist also sehr, sehr vergleichsweise niedrig. Deswegen geht das alles.
Klitzeklein.
Weißt du, wo die Hemmschwelle meistens bei dir sehr niedrig ist? Bei so Filmen wie French Lover.
Ja, das stimmt. French Lover ist eine Rom-Com, die ist ziemlich frisch auf Netflix erschienen und wie es der Zufall so wollte, war der Sandro bei mir zu Hause, er konnte nicht weg und meinte, komm, jetzt musst du aber auch wirklich liefern, Berg, zum Frühstück muss es auch eine anständige Frühstücks-Rom-Com geben. Und dann haben wir mal kurz gestöbert und sind da drauf gestoßen und haben uns den angeguckt. Das ist ein neuer Netflix-Film mit Omar Sy, heißt der Omar Sy? Ja, kann man so aussprechen, ich weiß es nicht. Kennt man ja aus Ziemlich beste Freunde, sympathischer Schauspieler und macht auch hier eine sympathische Figur. Und was soll man sagen, das ist ein Rom-Com-Plot, wie man kennt. Das ist, er ist Schauspieler, hat einiges an Frauengeschichten und so und sein Leben ist zwar sehr glamourös, aber ihm geht's irgendwie nicht gut mit dem ganzen Stress und hin und her und Druck und was auch immer. Und irgendwie lernt er per Zufall so eine junge Frau, die gar nicht irgendwie im Promi-Leben oder im Glamour-Leben ist, kennen und beschließt, bei ihr zu bleiben, weil er merkt, das tut ihm ganz gut. Das, und dann am Ende kriegen die sich. Das ist die Geschichte.
Ja.
Also, Sandro fand's, glaube ich, Knaller.
Also, ich war sehr, sehr enttäuscht, weil ich war ja kürzlich davor auch bei dir, als wir zu Parkway Drive waren und da hatte ich ja die Romcom ausgewählt und das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war nämlich du schon wieder, wie auch immer der im Original, You Again, sehe ich hier gerade. Sogar ganz okay übersetzt hier mit Sigourney Weaver und Kristen Bell und Jamie Lee Curtis und sowas. Und das war so eine richtige Klischee-Romcom. Die hat wirklich alles erfüllt und die war richtig scheiße. Und die war auch von Andy Fickmann, das möchte ich hier nochmal kurz erwähnen. und
warum wohl?
Keine Ahnung. Einfach, weil sich das dazugehört, dass man hier die richtigen Informationen liefert. Und bei French Lover war einfach das Problem, der war einfach durch und durch kompetent. Und das hat mich genervt, weil ich habe einfach erwartet, wenn wir dort couchen, richtig schön, und dann, na, das war kurz bevor wir Stevens Flashmob-Überraschungsangriff gemacht haben zum Geburtstag, dass wir uns richtig in die Gurke drücken und das war nicht so. Also das war ein recht charmant, gut gedrehter französischer Film. Die können ja auch Romcoms mit Stil machen. Und das haben die hier wieder unter Beweis gestellt und das fand ich ärgerlich. Deswegen Bonuspunkte, weil ich wollte einfach eine Trash-Gurke sehen. Aber wer eine anspruchsvolle Rom-Com auf Netflix sehen will, ist, glaube ich, mit der ganz gut bedient.
Ja, aber dann gibt's ja noch die Filme, die das Versprechen einlösen. Ja, das gab nämlich wirklich die Situation, ich wache Sonntag früh auf, guck auf mein Handy, hat mir Steven geschrieben, hat mir ein Bild geschickt von seiner Amazon-Startseite. Da war nämlich der Film Liebe braucht keine Wartung. Oh Gott. Und er schickte mir dieses Bild und sagte, ja, weiß ich doch, dass du das guckst. Und ich, was soll ich sagen? 30 Minuten später saß ich auf der Couch und habe genau diesen Film geguckt. Und das ist halt wirklich nach allen Regeln der Kunst, ne? Da steckt, also ich will nicht sagen, da steckt gar keine Liebe drin. Da ist schon auch. Das ist nicht ganz so Stino, da geht's irgendwie um so eine Autowerkstatt und die Betreiberin hat das von ihrem Vater geerbt und versucht da eben irgendwie noch mit Hingabe zu Autos da mit ganz viel Liebe so Oldtimer zu restaurieren und so ein Kram. Und dann gibt's natürlich die Firma, die dort hier eine Kette von so ATUs, sag ich jetzt mal, amerikanischen ATUs dort irgendwo etablieren will. Und die verlieben sich natürlich und wissen nicht, dass die das sind. Und dann macht der natürlich den Laden dort halb platt und dann gibt's den großen Konflikt. Und naja, so, das ist so dieser Film. Und was mir als erstes aufgefallen ist, die Hauptdarstellerin, Madeleine Petsch, die hatte auf jeden Fall im Vertrag stehen, bitte stelle zu jedem Zeitpunkt sicher, dass du hautenge Sachen ohne BH trägst. Also das war auf jeden Fall immer gegeben.
Ja.
Davon konntest du auf jeden Fall schon mal ausgehen. Und abgesehen davon sind auch alle Menschen, die da mitspielen, wie aus dem Modelkatalog. Also da ist wirklich kein einziger, der irgendwie ein Charaktergesicht hat oder so. Es sind alles solche Katalog-Model-Fressen gewesen. Aber abgesehen davon, solide halt gemacht. Also ist solide gedreht gewesen. Es hatte einen ganz coolen Look. So insgesamt, so die Story interessiert ja sowieso keinen. Die Handlung ist, wie man sie erwartet. Es war in Ordnung, aber es war genau das Abziehbild, wie alle von den modernen Romcoms, die so rauskommen, sind.
Eieiei. Also wenn ich das so höre, da müsste ich am liebsten direkt mal ein paar Painkiller einschmeißen. Kannst du mir da helfen, Berg?
Ja, Steven, der legt hier richtig los. Pass auf.
Der meint schon, ich hab's endlich gemacht. Das Priest-Album, oder? Also, meinst du jetzt schon?
Ja!
Sehr authentisch, Berg. Toll. Finde ich gut.
Ja, Rob Halford, Ultra. Ich habe endlich Dopesick geguckt. Es wurde Zeit, weil ich glaube, wir haben mal eine sehr, sehr große Folge über Miniserien gemacht und da meine ich, war das bei Mo ganz, ganz weit vorne mit, bei den besten Miniserien. Er meinte auch, klare 10 von 10 ist ein absolutes Brett und ich muss sagen, ja, es zieht einen voll in den Bann. Diese Geschichte über den Opioid-Skandal in den USA mit einem Medikament auf Opiumbasis, welches immer noch bei leichten Kopfschmerzen verschrieben wird und immer noch nicht vom Markt runter ist, ist schon wirklich krass. Es hat hunderttausende Menschen einfach abhängig gemacht und teilweise sind die gestorben daran. Das ist wirklich irre. Und das macht die Serie sowohl auf der unterhaltsamen als auch auf der ernsten Ebene absolut genial. Und es ist besetzt, kann man sich wirklich nur verneigen, also mit Michael Keaton, der hier eine super starke, aber sehr zurückgenommene Rolle auch trotzdem spielt. Also der ist halt nicht im ständigen Zentrum der Geschichte. Wir haben noch viele andere sehr coole Schauspieler, vor allen Dingen Caitlin Dever macht hier wieder einen Wahnsinnsjob, von der kennt man ja auch fast nichts Schlechtes. Wie heißt sie, Rosaria Dawson macht wirklich eine ganz starke Anwältin, die gegen dieses Unternehmen vorgeht. Michael Stuhlbarg, absolut brillant, als Vorstand des Purdue-Konzerns, der dieses Medikament auf den Markt gebracht hat. Und Peter Sarsgaard nicht zu vergessen, als der federführende Staatsanwalt. Also wirklich unbedingt gucken, das ist eine uneingeschränkte Sehempfehlung. Kann man sich wirklich reinziehen, echt geil. Das wollte ich nur nachschieben und ich bin in diesem Metier geblieben, deswegen habe ich ein kleines Double Feature, weil es sehr viele Parallelen gibt. Ich habe danach The Dropout geguckt. Auch eine Miniserie auf Disney zu sehen mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle und da geht es um auch ein medizinisches Thema. Es geht um Elizabeth Holmes, die den Bluttestmarkt revolutionieren wollte, indem sie ein Gerät entwickeln wollte, was quasi nur wie Diabetiker, wenn die sich testen, dann brauchen die auch nur so einen Bluttropfen, um ihren Blutzuckerspiegel und sowas zu messen für die Insulinbereitstellung und sowas. Das wollte die generell mit allem, was man im Blut testen kann, auch nur ein Tropfen genügt und mit meiner Maschine kann man da alles bis hin zu Krebsmarkern und sowas zuverlässig rausfinden. Und wir sehen halt in 8 Folgen das Porträt einer jungen Frau, die eben schon in sehr, sehr jungen Jahren ein Genie war, absolut brillant, super, super ehrgeizig und dann eigentlich immer schon ein eigenes Unternehmen gründen wollte und immer von sich gesagt hat, auf die Frage, was willst du mal werden? Naja, Milliardärin. Und die hat halt einfach, für die war dieses Business halt viel wichtiger, als irgendwas Substanzielles zu machen. Also sie hat eigentlich die Voraussetzungen gehabt, weil sie sehr intelligent war, aber die hat am Ende wirklich nur noch Leute verarscht von vorne bis hinten und so getan, als hätte sie ein milliardenschweres Unternehmen. Und das hatte sie dann auch. Und dieses Unternehmen hatte kein funktionierendes Produkt. Und das ist sehr, sehr viele Jahre gut gegangen, aber dann irgendwann wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. Und davon erzählt uns diese Serie. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen schwer reingekommen. Nach der 2. Folge hatte ich das Gefühl, was will mir die Serie eigentlich erzählen? Was wollen die mir jetzt in den letzten 6 Folgen eigentlich noch erzählen? Ich habe doch schon geschnallt, dass die alle übers Ohr haut. Und viel mehr kommt auch nicht. Also es ist wirklich immer wieder eine Aneinanderreihung von, ja, und da ist jemand auf den Trichter gekommen, den haben die aber so mundtot gemacht und da ist jemand gekommen und da hat die den Senator um den Finger gewickelt, damit er den dann abtropfen lässt. Und also es ist immer wieder das gleiche Schema, es kommt nie was Neues dazu und du hast einfach irgendwie immer das Gefühl, das ist zu übertrieben. Also bei Dopesick passieren krasse Sachen. Da passieren Sachen, da stehst du als Zuschauer davor und sagst dir, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht möglich sein, dass das niemand gecheckt hat. Und du glaubst es aber trotzdem. Und hier ist es eben nicht so. Dropout ist oft so drüber und so unglaubwürdig, dass du dir denkst, okay, war das jetzt wirklich so? Oder haben die das jetzt einfach nur zum Aufhübschen der Dramaturgie hinzugedichtet? Also du hast ständig das Gefühl, ja, hier übertreiben sie so ein bisschen. Und das macht irgendwie keinen Spaß. Also mich hat das total irritiert. Das, wie gesagt, das ist ein Gefühl, das hatte ich bei Dopesick nie und bei The Dropout andauernd. Und das ist halt schwierig. Also natürlich stimmt vieles davon, aber in welchem Maße, das bleibt ja so ein bisschen auf der Strecke. Und ich fand es auch insgesamt so ein bisschen B-Liga-mäßig inszeniert, auch so von Schauspielern her und von der Art, wie das Storytelling ist und so. Also irgendwie stimmt das alles nicht so richtig. Klar habe ich den Fehler gemacht, das direkt nach Dopesick zu gucken, aber auf der anderen Seite hat mir das gar nicht gut gefallen. Also ich habe mich wirklich dann, erst dachte ich, okay, was wollen sie mir erzählen? Dann war ich irgendwie so ein bisschen drin und dann habe ich mich eigentlich so ein, zwei Folgen vor Schluss habe ich mir gesagt, na gut, es sind nur noch zwei Folgen, die kannst du jetzt auch noch gucken. Also das ist, weiß ich nicht. Ich kann es gar nicht empfehlen. Ich finde es nicht gelungen. Und ich finde auch, also viele sagen ja, die Serie ist nicht gelungen, aber Amanda Seyfried, die killt halt alles. Und ich fand sie okay. Also ich konnte ihre Figur einfach nicht greifen. Ich habe 8 Folgen lang sie gesehen in 80% der Screentime und ich kann ihre Figur immer noch nicht greifen. Und das weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Also ich würde Dopesick jeden uneingeschränkt empfehlen und The Dropout würde ich eher abraten.
Ja, du musstest es mir nicht raten, genauso habe ich es gemacht. Ich hatte eine andere Kritik gelesen, dass Dopesick einfach nicht zu schlagen ist, sondern dachte ich mir, was soll ich mir den Kopf verwässern mit noch einer Variante davon, von derselben Geschichte. Dann lieber.
Das ist nicht dieselbe Geschichte.
Nee, ist schon klar,
es gibt
aber es
große Parallelen, genau. Aber es ist natürlich ähnlich, ja.
Ja, genau. Also das ist, da gehe ich auch nicht mehr bei. Also da müsstest du mich schon in einem Bunker einsperren und mich zwingen, das zu gucken.
Mo, übernimmst du jetzt hier meine Aufgabe unerhört. Ja. Der Milliardärsbunker, ja, wird vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein, denn war relativ prominent in den Netflix-Charts, nachdem die Serie veröffentlicht wurde. Meine Aufmerksamkeit hatte allein die Grundstory sofort und als ich dann gesehen habe, dass es von den Haus des Geldes-Machern inszeniert wurde, war ich sowieso dabei. Und ich muss sagen, die erste Folge ist echt gut von der Serie. Leider geht's danach, ich will nicht sagen bergab, aber es lässt auf jeden Fall stark nach und ich erkläre auch gleich wieso. Folgendes muss man dazu sagen. Also ich wusste nur im Kern, worum es geht. Und die erste Folge macht halt was, wo sie erstmal eine bestimmte Stimmung erzeugt und ein Szenario kreiert, um dann hinten raus so einen kleinen Twist zu präsentieren. Und das hat mir super gut gefallen, weil ich einfach mit null Erwartungshaltung daran gegangen bin. Und jetzt ist einfach erstmal die Frage an euch, wisst ihr denn, worum es in der Serie geht? Weil falls ja, kann ich etwas mehr zur Story sagen. Falls nicht, lasse ich euch so ein bisschen im Dunkeln, was am Ende der ersten Folge passiert.
Dann müsstest du dich fragen, meinst du, das geht dann schon Richtung Spoiler? Dann bauen wir hier eine Spoiler-Serie ein. Ich werde es nicht gucken.
Ich kann mich erinnern, dass du es zu deinem Geburtstag ein bisschen angeteased hast. Ich weiß natürlich nicht, ob es das ist, was du jetzt sagen willst. Aber wenn das aufs Gleiche hinausläuft, dann kannst du es ruhig erzählen.
Okay, folgendes. Die Serie beginnt, indem wir erstmal Max Varella kennenlernen. Der hat vor ein paar Jahren seine Freundin beim Autounfall umgebracht. Die ist aus der Familie Falcon. Das sind zwei befreundete Milliardärsfamilien. Und dementsprechend gibt's zwischen ihm und dem Vater seiner verstorbenen Freundin und auch zwischen seinem Vater, ich sag mal, Spannungen, die sich da so aufgebaut haben. Er musste in den Knast, hat dort das harte Leben kennengelernt, kommt dann raus und sein Vater holt ihn vom Knast ab und sagt, ey, hier, komm, sofort mit. Und über ihn fliegen Flugzeuge und die Welt ist gerade am Zusammenstürzen, kurz vorm Dritten Weltkrieg. Und sein Vater sagt, hier, wir müssen sofort in den Bunker, ich habe da was organisiert, da müssen wir rein, da sind wir sicher. Ja, und erstmal so ein bisschen widerwillig, aber am Ende kommt er mit und am Ende sind auch alle anderen da, also aus der Familie Falcon, aus der Familie Varella und auch noch andere Milliardäre, die aber überhaupt gar keine Rolle spielen für den Fortgang der Serie. Die gehen dann halt in diesen Bunker, das ist ein hochmoderner Unterwasserbunker, hat so ein bisschen die Ästhetik von Fallout, sage ich mal, vielleicht auch so ein bisschen von Silo, nicht das Dreckige, weil da unten ist es halt, wie gesagt, für die Milliardäre alles sehr, sehr clean und sehr Hightech und sehr, sehr schick gemacht. Und die sind dann da unten und der Krieg geht los und denen werden auch die Bilder präsentiert auf großen Bildschirmen, dass jetzt hier die ersten Bomben fallen und dass im Grunde genommen gerade ein Atomkrieg startet. Und an der Stelle baue ich die kleine Sirene ein.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie die Serie ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Denn bis zu dieser Stelle wirkt das alles total ernst und total bedrohlich. Ich mochte die ganze Atmosphäre und auch wie so die Spannung dort unten aufgebaut wird. Und du siehst dann ganz zum Schluss der ersten Folge, wie in den Raum derjenigen geschaltet wird, die dort unten sozusagen alles organisieren. Da gibt's auch eine Dame, Minerva, die sozusagen dort alles in den Händen hält. Und man sieht diesen Kontrollraum und alle fangen an zu jubeln. Ich glaube, sie haben es geschluckt, sagen sie. Und also es ist alles nur vorgespielt. Es gibt keinen dritten Weltkrieg. Die haben alles nur inszeniert. Und in den kommenden sieben Folgen lernt man dann halt, warum sie das gemacht haben, was sie vorhaben. Und das ist alles ganz cool. Das ist die Story, die ich gerne hauptsächlich gesehen hätte. Was aber dann sehr viel Raum einnimmt, sind immer wieder irgendwelche Beziehungskisten zwischen den Familien, zwischen den Charakteren. Und die Frau macht mit dem Schluss. Und ach, ich habe schon lange mit dem eine Affäre. Und Max fängt dann mit der Tochter seiner verstorbenen Freundin da so langsam was an und die nähern sich dann an und sie ist aber angewidert und er eigentlich auch und naja, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Ich fand
wahrscheinlich
das
ungefähr so wie im Sommerhaus der Stars. Also
das ist
da kann ich davor, jetzt sagen, nein.
ich würde sagen, nicht ganz so schlimm, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass das vor allem auch nicht mit den, also die Dialoge in diesen Szenen sind auf jeden Fall auch, also ich würde sagen, manchmal fast unterirdisch. Das fand ich schade, weil, wie gesagt, in der Grundstory steckt richtig was Geiles drin und auch all das, was sie dann machen, natürlich spielt KI auch eine Riesenrolle, kommt ja keine moderne Serie eigentlich drumherum heutzutage und das, worauf es dann hinausläuft, jetzt für diese erste Staffel, ist halt auch kein Twist, der einen umhaut, weil, also genauso habe ich es erwartet, da hätte ich mir zum Beispiel was gewünscht, was mich vielleicht ein bisschen mehr überrascht, ist halt so ein Ende, wo man wirklich da sitzt und einfach weiter gucken will, weil jetzt will man halt wissen, wie es weitergeht. Und ja, hat halt Schatten, hat Sonne. Insgesamt fand ich sie schon sehenswert mit den Einschränkungen, die ich gemacht habe. Das liegt nicht nur an der Story, sondern weil ich auch einen Großteil der Schauspieler ziemlich gut fand. Vor allem der Typ, der Max spielt, das ist, also sie sieht aus wie ein uneheliches Kind von Patrick Swayze, halt so ein Schönlingstyp, aber
also der, wie ich quasi dann.
Ja, also es ist nah dran, ja. Man, also ich dachte ein paar Mal wirklich, Mo spielt da mit, aber
wir können gerne mal die Nachricht von Sam nachspielen, wenn du töpfern möchtest, Mo.
Ja, das
Glitch.
Ja. Nee, also Glitch. Der hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den mochte ich. Am Anfang dachte ich, der ist mir zu glatt, aber der passt super in diese Rolle. Ja, und von daher würde ich sagen, eine leichte Empfehlung für Der Milliardärsbunker.
Ich kann mich jetzt auch wieder daran erinnern, dass du ja auch Paradise, die Serie zum Vergleich, ranzogst und wir dann kurz in einen Austausch über die Serie auch, wir haben dann kurz über die Serie geredet und ich weiß gar nicht mehr, wer von den Gästen die Serie nicht mochte und dann verteidigten wir ja beide diese ja. Diese Evakuierungsfolge, nenne ich sie jetzt mal. Und da gibt's ja den Weltuntergang, so viel sei verraten, irgendwie schon. Aber Konzept ist ein bisschen ähnlich, oder? Auch so mit dem Twist am Ende der ersten Folge.
Ja, wobei
und nur Privilegierte, so, weißt du?
Ja, das stimmt, aber das Setting ist natürlich durch diesen beengten Bunker, ist das Feeling halt auf jeden Fall anders. Aber die Grundprämisse, könnte man sagen, ist schon irgendwie ähnlich. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall die zweite Staffel gucken, weil ich finde, das Setup schon ganz geil. Vielleicht nehmen sie da ein bisschen die Liebeleien und das Fiki-Fiki raus und dann
das ist kannst auf jeden du vergessen. Fall. Das wird immer schlimmer, das sage ich dir jetzt schon. Das Einzige, was die Leute überhaupt noch zum Einschalten bringt, ist noch mehr davon. Das hat man ja bei Bridgerton gesehen. Da zog sich sogar die kleine Dicke dann aus, um die Quoten zu hinzukriegen. Also bitte. Und die mag ich, die mag ich. Ich finde die super.
Aber ja auch noch Fettshaming. Mo,
nein,
was ist los mit dir?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich liebe die. Die ist seit Dairy Girls ist die mir so schwer ans Herz gewachsen, mit der würde ich sofort ausgehen. Aber auch nur ausgehen, nur mal Hallo sagen. Sonst nicht.
Der Mo zieht die Serien durch, bis sich die Dicken ausziehen. Das kannst du wissen.
Der Mo ist halt ein guter Junge.
Deswegen guckt auch Euphoria nicht. Die sind alle schlank dort.
Ja.
Jetzt haben wir deinen Kink.
Ja. Aber wie willst du auch zunehmen bei dem ganzen Crack?
Weiß also ich noch nicht mehr. Erklär's uns.
Nochmal, der Mo ist halt ein guter Junge.
Ja, du bist ein guter Junge.
Er ist ein guter Junge, genau, wie der Bushido hier zu zitieren, ne? Ja.
Wie der Protagonist unseres nächsten Filmes, denn wir haben
einen Nova Scotia Duck Tolling Red River in der Hauptrolle. Sorry, musste ich direkt einfach mal loswerden.
Finde ich schön. Ich habe mich gefragt, was es für eine Rasse ist. Jetzt weiß ich's. Wir haben einen Horrorfilm gesehen, den wir aus der Sicht oder neben dem Hund zusammen betrachten. Das heißt, wir haben im Zentrum der Geschichte den Hund Indy und dessen Herrchen. Und wir sind mit der Kamera immer genau hinter dem oder in der Höhe und aus der Sicht des Hundes. Ohne dass das ein Point-of-View-Film ist, aber quasi wir sind daneben gestellt. Weil ich glaube, wenn es Point-of-View wäre, müsste es auch schwarz-weiß sein, oder? Berichtigt mich. Oder?
Ja, naja, ist also monochromatisch oder sowas, ne?
Ja, irgendwie so.
Zumindest ein bisschen
also,
farbenblind, ja.
Ihr wisst, was ich meine.
Ganz kurz, transparenter gläserner Podcast. Das ist so unheimlich, ne? Wir fangen an, über den Film zu reden und Peanut kommt aus dem Käfig und jammert rum und will meine Aufmerksamkeit. Das war gestern Abend auch so. Ich habe den Vorabend vor der Folge 0 Uhr angefangen, im Bett auf dem Laptop geguckt und Peanut jammert und legt sich daneben. Es war eine sehr gruselige Erfahrung für mich und ich musste sie sehr fest knuddeln, während ich diesen Film schaute. Das schon mal als Einschieb vorweg.
Ja, also der Hund in diesem Film ist absolut göttlich und wir bekommen gleich am Anfang erzählt, dass das Herrchen von diesem Hund wohl sehr, sehr schwer krank ist. Also es gibt eine ziemlich gruselige Szene, wo wirklich dann im Apartment das Herrchen irgendwie auf der Couch sitzt, es läuft das Blut aus ihm raus und sowas und wir wissen nicht genau, was hat der oder stirbt der oder was auch immer. Und erleben dann eine Szene, wie quasi dann das Herrchen in das ehemalige Elternhaus, wo der Vater vor kurzem noch gelebt hat, aber dort gestorben ist, im Wald so ein Haus hat und dort fahren die hin und dann versucht er dort eben so ein bisschen, mal so zur Ruhe zu kommen, weil offensichtlich hat er auch gerade eine Behandlung, wahrscheinlich irgendwie eine Chemo oder irgendwas, wir wissen es nicht genau, aber was wir eben wissen ist, was wir sehr schnell merken ist, der ist eben kurz vorm Tod irgendwie, er ist sehr, sehr schwer krank und wir sehen das aus Sicht des Hundes, denn Hunden wird ja nachgesagt, dass die solche Krankheiten oder den nahenden Tod oder was auch immer sehr, sehr sensibel wahrnehmen können auf einer Ebene, die ein Mensch nicht versteht und das ist in diesem Film visualisiert und wir sehen quasi den herannahenden Tod des Herrchens als Schattenwesen, gruselig, die immer wieder aus der Dunkelheit sich nähern und nach dem Herrchen greifen und das nimmt dieser Hund wahr und wir sehen das visualisiert. Was eine coole Idee ist und ich habe das in der Form auch noch gar nicht gesehen, dass wir neben dem Hund sozusagen die Perspektive eines innovativen, andersartigen, unzuverlässigen Erzählers haben, weil der Film ist auch so aufgebaut, dass wir sehen, was der Hund für sich interpretiert. Also dieses Gespür von dem Hund, dass mit seinem Herrchen irgendwas nicht stimmt und dass er ihn vor irgendwas beschützen muss, das kriegen wir visuell dargeboten und das ist halt auch nur interpretiert. So, und das ist dieser Film. Der Film geht, das ist ein knackiger 74 Minuten, würde Steven sagen. Also der geht schon nicht besonders lange und ich fand den Hund wirklich fantastisch und ich fand die Idee total geil, weil auch dieses bisschen übernatürliche, aber was ja schon irgendwie real belegt ist, dass Hunde ja auch teilweise benutzt werden, um Krebsfrüherkennung oder sowas vielleicht auch hinzukriegen und sowas. Also sowas gibt's ja und sowas wurde auch schon beobachtet, getestet, gibt's Studien und was auch immer. Also ist da irgendwie was Wahres dran, man kann es noch nicht so richtig belegen und greifen, aber da ist was. Und das so in so einen Film zu gießen, fand ich richtig cool mit dieser Perspektive auch. Was aber für mich so ein Prämissenfilm ist, weil die Prämisse ist geil, aber selbst die 74 kurzen Minuten fühlen sich ein bisschen lang an. Und selbst da greift man schon auf so Kniffe zurück, um das Ganze zu strecken. Und das hat mich hier bei dem Film so ein bisschen gestört. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
Ich nehme den Ball mal auf. Also, weil es noch so frisch ist auch. Mich hat der sehr in seinen Bann gezogen. Ich meine, wir sind alles größtenteils fast sogar Hundebesitzer oder Hundeeltern und Hundeliebhaber sowieso oder auch zumindest Tierliebhaber, ja, hier auch. Das ist natürlich eine Voraussetzung, dass der Film dich erreicht. Du hast recht, die große Kritik an dem Film ist, der hat, es ist eigentlich ein Kurzfilm, den man aufgepustet hat. So, ne? Der würde als Kurzfilm auch wunderbar funktionieren. Bei mir hat das aber dafür, ich fand es aber schon gut, die Lauflänge, weil sich das entfalten konnte. Der macht ja auch kein Hehl daraus, was es ist, ne, das, um was es eigentlich geht. Also der Film ist relativ leicht zu interpretieren. Was ich aber einfach toll fand, war, ich fand es schon, vielleicht jetzt nicht im Detail. Es gibt viele tatsächlich schöne Details, die der Film noch mit sich bringt, auch in den Traumsequenzen und sowas. Und das will ich gar nicht, das meine ich jetzt gar nicht, sondern die grundlegende, was mit dem Herrchen nicht stimmt. Und das ist vielleicht nicht wirklich um. Es wird relativ schnell klar, es geht nicht um den Boogeyman, der aus dem Wald kommt und in ein Haunted House reingeht, sondern es geht eben um diese Krankheit, eher um diese Visualisierung dessen. Und das fand ich einfach gut gemacht, also gut interessant umgesetzt. Und den Film POV zu erzählen, ne, wir wollen hier kein Skinamarink 2 haben, das wäre langweilig gewesen. Ich fand, der hat diese ne, so auf Hüfthöhe oder beziehungsweise einfach, wie er die Kamera geführt hat, schon sehr originell. Und man muss halt dazu sagen, Ben Leonberg, der den Film hier gemacht hat als Regiedebüt, finde ich erstmal, hat ein tolles Gespür für Atmosphäre. Der hat den Film über 400 Tage gedreht mit seinem eigenen Hund. Da ist eben auch viel Geduld reingeflossen, das sieht man. Und was ich erstmal auch dem Film super ankreiden muss, oder super zugute halten muss, ist, es ist endlich mal auch ein Film, und der sich wie ein Hund benimmt. Filmhunde haben meistens die Aufgabe, ganz doll zu bellen oder zu knurren. Und das ist einfach ein Hund, der realistisch mir auch verkauft hat, der ist ängstlich gerade oder der ist interessiert gerade. Also der Hund wirkte in diesem Film nie inszeniert, geschubst. Weißt du, also du musst jetzt das und das machen, das und das jagen oder da und da hingucken. Selbst das Starren aus den Fenstern mit diesem Zeitraffer da, das wirkte total realistisch. Also das ist so, sowas greift halt mein Herz an, wenn ich mir denke, ich gehe 8 Stunden auf Arbeit und Peanuts sitzt die ganze Zeit am Fenster und guckt genau so, wenn ich wiederkomme. Und natürlich ist man dann so ein bisschen leicht zu bekommen. Also ich fand den echt toll, muss ich sagen. Also sehr, sehr innovativ halt auch wenn er nicht viel zu erzählen hatte. Ja.
Also ich will auf jeden Fall da anknüpfen, was du eben zum Hund gesagt hast. Ich muss sagen, der hat mich so schnell gefangen genommen, dass ich gar nicht mehr wahrgenommen habe, dass das jetzt ein schauspielender Hund ist. Das war für mich ein Darsteller des Films. Und genau das, ne, wie du es eben auch meintest, das ist nicht das wirkt irgendwie nicht abgerichtet oder jetzt mach mal das und jetzt krieg da ein Kommando und lauf mal los, sondern es wirkte alles für mich so natürlich, dass ich den einfach geschaut habe und ihn als eigenständigen Charakter halt wahrgenommen habe. Und das fand ich schon unglaublich faszinierend. Ich muss auch sagen, ich sehe es leicht wie Berg. Ich fand ihn auch ein bisschen lang für das, was er halt erzählen möchte. Aber er war super atmosphärisch und man merkt halt, dass da viel Herzblut reingeflossen ist. Und das ist immer was sich auf den Zuschauer überträgt. Und das muss man dem Film auf jeden Fall zugute halten. Also ich fand den auch gut. Das ist aber trotz des goldigen Darstellers ist das für mich jetzt kein Feel-Good-Film, den ich mir übermorgen direkt nochmal anschaue. Das ist nicht so mein Genre. Aber ich fand den auch ziemlich gut.
Ja, ich auch. Erstmal, weil es kein gewöhnlicher, also ich finde auch nicht, dass es ein Horrorfilm ist. Ich hatte hier wenig Angst. Da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Aber es ist halt einfach ein ungewöhnlicher Film. Und es ist mit dem Hund Indie in einem Indie-Film genau wieder das passiert, was in diesem Jahr ziemlich oft passiert, nämlich ein kleiner Film räumt verhältnismäßig zu größeren Filmen hier irgendwie positiv ab, macht einen guten Kinoumsatz, die Leute sind emotional gepackt und haben da Bock drauf, das zu gucken, und so ging es mir auch. Also emotional hat der mich sofort gekriegt, ich war die ganze Zeit besorgt um den kleinen Scheißer. Wir sehen wirklich Zerrissenheit, weil sich sein menschlicher Begleiter eben seltsam verhält. Die Idee, Horror mit quasi Hundeärzt zu vereinen, wenn man einen Hund hat, kommt man da gar nicht drum rum. Und wenn man irgendwie normal gepoolt ist, dann macht das auch was mit einem. Und natürlich, ich bin komplett bei euch, der Film ist nicht perfekt. Gelegentlich zieht sich das mit der Handlung etwas und manche Szenen sind halt so, ja, Hund erschnuppert, Gruselkamera drauf, nochmal ran und dann Auflösung. Und das so, das ist halt manchmal so. Ich habe mich aber nicht gelangweilt, also 74 Minuten, der hätte aber auch wirklich nicht länger sein dürfen, es sei denn, es wäre noch was richtig Großes passiert. Was ich sehr gut finde, ist tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, mit meinem also ja, es gibt eine klare Geschichte, aber es gibt so ein paar kleine Szenen, die dadurch, dass wir das konsequent, und das muss man auch loben, finde ich, eben aus der Sicht von Indy sehen, dem Hund, haben wir andere Blickwinkel. Die sind mutig, die haben wir sonst nicht. Menschen sind im Hintergrund, aber Menschen machen trotzdem wichtige Dinge in diesem Film. Und da gibt's durchaus Raum, wenn man den gesehen hat, will ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil das auch spoilern würde, aber es gibt durchaus so gerade eine Szene, die den Blickwinkel für mich auf den ganzen Film und das Ende komplett verdreht hat. Und das finde ich, sowas mag ich immer sehr, sehr gerne. Das kann man komplett übersehen und gar nicht merken. Und dann hat der Film ein Ende und ist auch alles total fein. Aber er bietet einem auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ja, das ist fein und vielleicht sagen auch alle, das ist das Ende, aber ich habe hier was gesehen und in dem Licht. Und das hatte ich bei dem Film. Hat mir Spaß gemacht, ist kein Meisterwerk, ist aber auf der Liste der Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, trotzdem weit oben. Und dieses Jahr haben es Filme, die kleiner anfangen, einfach einfacher bei mir, weil die sich was trauen. Das ist eine Geschichte, die haben wir noch nicht gesehen. Das ist eine Geschichte, die einen Blickwinkel einnimmt, den wir spannend finden. Und wer kennt eigentlich, also wir können einem Film nicht böse sein, der uns eine Horror-Story erzählt, wo wir die ganze Zeit, und so ging mir das, ich wusste ja das, und nochmal nach draußen gesagt, dem Hund passiert nichts, das wusste ich. Aber trotzdem, ich konnte nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Und dann, weißt du, das ist vielleicht, haben wir alle einen weichen Keks dafür, aber wenn dir das mit einem Hauptcharakter so geht, wie schön wären einige Filme, wenn wir mehr mit den Charakteren lieben, leiden und uns fürchten würden. Warum gehen uns so viele Filme ab, weil das eben nicht mehr passiert? Und hier bringt uns ein Hund über. Ein Hund, der so ehrlich ist, wie er ist, schafft uns diese Emotion bei, die viele Schauspieler leider vergessen haben und das eben nicht mehr können. Und deswegen bei mir wirklich absolut Daumen hoch. Ich würde jedem raten, den zu gucken.
Also ich schätze auch einfach dieses Innovative, das muss ich dem Film 100% geben. Der hat genau das, was er erzählen wollte, super erzählt und im besten Sinne uns auch seit langem überhaupt so einer der besten Filmhunde, die ich bis jetzt gesehen habe. Und das macht der Film alles richtig. Aber durch diese Prämisse limitiert er sich aber auch sehr, sehr stark. Und das ist das, was ihn einfach so filmisch gesamt betrachtet, einfach auch, wo die Defizite ganz klar liegen. Der will nicht mehr als das, aber das ist so das, was so als Gesamteindruck bei mir so ein bisschen das einfach alles so auch noch ein bisschen schmälert. Weil es halt sehr speziell ist, das Spezielle ist gut, aber es langt halt jetzt nicht für Großes.
Ich finde trotzdem, dass er seine Hausaufgaben bei dem wenigen gemacht hat, was ihm zur Verfügung steht, weil zum Beispiel das Sounddesign super ist. Du hast die ganze Zeit, also du hast schon oft Dialoge, die man so aus der Perspektive des Hundes sehr gedämmt im Hintergrund wahrnimmt. Und ich habe mich irgendwann auch dabei erwischt, dass ich gar nicht mehr auf die reagiert habe oder am Anfang versucht man noch zu verstehen, so ein bisschen, was reden die Menschen da. Aber irgendwann nimmt man auch da, finde ich, mehr durch das Sounddesign des Films die Perspektive des Hundes ein, dass man einfach nur noch die Regung, also die Stimmung wahrnimmt des Dialoges. Ist es hektisch? Ist es Stress? Ist es schön? Ist es fröhlich? Ne? Und auch dieses, wir alle kennen das als Haustierbesitzer, man ist eigentlich gerade gestresst oder angespannt, möchte aber seinem Haustier das nicht, also man lügt es an, so, ne? Ja, komm, ist alles gut, wir gehen jetzt raus, so, ne? Aber man, die Körpersprache, ne, der Geruch, alles verrät uns. Und das hat mir der Film auch nochmal so toll gezeigt, so wie, wie ehrlich eben, du hast ja gerade schon gesagt, Mo, dass die sich ja nicht verarschen lassen. Und das ist eigentlich was Gutes ist. Und wir da eigentlich auch, also das ist auf jeden Fall ein Film, der das auch zeigt, was wir an diesen wundervollen Tieren zu schätzen wissen. Und allein dafür finde ich auch nochmal einen extra Punkt, dass man das nochmal so ein bisschen wahrnimmt. Auch die Schritte, wie laut das alles ist und so, dass man sich einfach mal so ein bisschen reinversetzen kann, wie geht's denn meinem Tier so die ganze Zeit, wenn ich den da im Auto einsperre und ich bin draußen hektisch am Gestikulieren mit jemandem, dass sich das auch überträgt. Bloß weil der im Auto ist, kriegt er das trotzdem mit. So, das fand ich toll.
Habe ich ja auch schon oft gesagt, ich mag einfach Filme, die mir etwas erlebbar machen, was ich so in meinem Leben nicht erfahren kann. Ja, also gerade auch Filme, die, jetzt von einer bestimmten Krankheit handeln und das ganz kreativ mir irgendwie zeigen, wie das sich für denjenigen anfühlen muss. Und
so ein gutes Beispiel.
Zum Beispiel genau für Demenz oder hier dieser abgefahrene Film hier, Horse Girl mit Alison Brie. Der auch diese eine ganz komische Krankheit mit diesen Verfolgungswahn da irgendwie so ganz, ganz greifbar macht. Und vielleicht auch solche großen Beispiele wie Beautiful Mind oder sowas. Also das im Großen, aber es gibt auch ganz viele kleine, super weirde, spezielle Filme, die das können. Ich weiß nicht, Steven, du erinnerst dich vielleicht, wir waren irgendwann mal in der Sneak und haben einen Film gesehen, wo es um jemanden geht oder um viele Personen, die blind sind. Ja. Weißt du das noch?
Ja.
Imagine.
Mit dem Typen, der dann da Lehrer ist in Portugal und selbst blind ist. Ja.
Und der Clou war, der Film war die ganze Zeit auf so ein kleinen Format gedreht, dass du halt einfach immer nur so einen Bruchteil des Bildes gesehen hast und dich die ganze Zeit gefragt, was ist denn hier nicht in meinem Sichtfeld? Und das macht dir halt so spürbar, wie sich die Leute, die blind sind, fühlen müssen im Ansatz so ein bisschen. Und das sowas mag ich gerne und das ist hier halt auch, dass du halt einfach merkst, wie so ein Hund seine Umgebung wahrnimmt und das Gespür hat für Sachen, die uns einfach verwehrt bleiben, so.
Aber an mein Lieblings-Sneak-Duo sei gesagt, Insidious 6 kommt.
Gottes Willen. Da bleibt doch, also, wir halten erstmal fest, absolute Empfehlung für Good Boy und es stellt sich jetzt eigentlich nur eine Frage, wo?
Am 30.11., genau, das Gute, dass du nochmal sagst.
Nein, Überleitung. Nein,
das ist eine Serviceleistung, die haben wir uns jetzt versprochen, die kannst du gleich nochmal selber retten. 30.11. kommt der Film ins Kino, guck den an. Hier pusht solche Filme. Was wolltest du sagen?
Na wo, war meine Frage. Wo ist der Bus mit den Leuten, den der nächste Film interessiert?
Oh. Auf Apple. Mm. Apple heißt auf nämlich Apple. Jetzt ganz stylisch Apple TV und nicht mehr Apple TV Plus. Die Welt hält den Atem.
jetzt wird aber Identität.
Die Welt hält den Atem, ist ja ein bisschen gewagt, wenn es um Apple geht, aber bitte, die halten höchstens den Atem, weil sie sich wieder ärgern über irgendwas an ihren scheiß Geräten, wo der Apfel drauf
kriegt. Ich wollte es einfach nur hören, Mo, dankeschön.
Und das hier hätte auch besser der letzte Bus heißen sollen, ne? Aber gut, wir haben The Lost Bus geguckt.
The Lost Bus, ja. The Lost Bus. In der Hauptrolle Mr. Ja. Alright, Matthew McConaughey, der einen Busfahrer spielt. Der ist Busfahrer und fährt einen Bus. Der Busfahrer heißt Busfahrer, weil er Bus fährt. Und der Chef heißt Chef, weil so geht's jedenfalls nicht. Freut euch alle auf den Stromberg-Film mit mir. So, Lost Bus erzählt die Geschichte eines Busfahrers, der während der sehr schlimmen, verheerenden Brände in Kalifornien, die es auch wirklich gab, eine Schicht hatte. Und dann dazu kommt, dass er von einer Grundschule, die in dem Gebiet, das bald von den Flammen wohl heimgesucht wird, liegt, die Kinder im Bus mitnehmen soll. Es sind, glaube ich, 22 an der Zahl. Und der soll dann die quasi aus dem Gebiet raus evakuieren zum Sammelplatz, der so ein, zwei Orte weiter irgendwie ist. Und der dann aber im Verkehrschaos und den immer schlimmer werdenden Bränden halt dann verloren geht, weil auch komplett der ganze Funkverkehr und sowas zum Erliegen kommt und man eben nicht mehr so richtig weiß, wo wer jetzt noch irgendwie rausgeholt werden muss, wie viele Leute tatsächlich noch eingeschlossen sind, wie man überhaupt drankommt, kann man die Brände löschen, muss man sich drauf konzentrieren, dann wirklich nur noch Leute zu retten. All das sehen wir hier in bester Katastrophenfilm-Manier in diesem Film. Und dieser ist jetzt eben, wie gesagt, auf Apple erst erschienen und wir haben den alle vier geguckt.
Mich würde mal Lieblingskinderliebhaber Mo die Meinung interessieren, dass der Typ sich in Gefahr begibt und fast verbrennt wegen 22 räudiger Kinder.
Naja, ich sage es gerne immer wieder. Ich bin ein großer, großer Fan davon, wenn Leute den Job tun, für den sie bezahlt werden. Das gilt immer allgemein. Wenn ich das Gejammer von Leuten da draußen höre, ist alles euer eigenes Schicksal. Wenn du für nichts weiter als irgendwo Blödmannsgehilfe geeignet bist, dann bist du halt Blödmannsgehilfe, dann macht das aber auch. Und er ist eben Busfahrer, wie der Berg ja eingangs gesagt hat. Und diesmal ist es halt so eher so ein Schicksalsbusfahrer. Der muss das machen. Außerdem sehen wir ja gleich, und das macht ihn uns ja auch warm, er ist ein zutiefst, er ist ein Charakter, der gerade leidet auf vielen Ebenen, der mit seinem Sohn nicht mehr klarkommt. Das läuft alles nicht Bombe. Die Mutti ist krank, das Geld ist knapp. Er ist also hier nicht der Schönling. Er ist hier nicht der Sunny Boy, den wir den aus anderen Filmen kennen. Und ich muss sagen, also er spielt ja gut. Wenn man ein brennendes Spektakel braucht, ruft man Paul Greengrass an, der das hier. Ich hatte vorher so ein bisschen Angst, weil er ist ja auch der Meister der Schüttelkamera, die einem das ja in einigen Filmen tatsächlich schwindelig macht, wenn man die ganze versucht, diesem Verlauf zu folgen. Dann dachte ich schon, na, wie macht er das hier? Aber das macht er wirklich gut und er macht das sehr geschickt. Also neben Matthew McConaughey und wie heißt sie? America Ferrara, die ich bei Superstore immer sehr, sehr gern gesehen habe.
Die du bei Barbie Serie. Sehr geliebt hast und für ihre Oscar-Nominierung sehr gratuliert.
Habe ich total vergessen, dass sie bei Barbie drin war, ehrlich gesagt.
Feministische Flammenrede, da haben wir es wieder.
Habe ich komplett vergessen.
Aber ich habe dein Rage nicht vergessen, Mo. Der war glorreich.
Ja, okay. Superstore ist sie gut. Superstore ist eine gute Serie, könnt ihr gucken. Aber.
Ja, unbedingt.
Also, The Lost Bus ist kein gemütlicher Ausflug. Das ist Notfallshuttle durch die Hölle. Ich fand den wirklich gut. Also, die, weiß gar nicht, was geht ja, 2 Stunden oder so, sitzen wir quasi auf der Rückbank in diesem Bus. Und er macht halt vieles richtig, der Herr Greek. Er macht auch ein paar Sachen falsch, denn kein Film, also heutzutage sind sowieso keine Filme mehr perfekt. Wir finden immer was zu meckern. Das ist ja auch gut so. Aber was er hier richtig gemacht hat, sind die Flammen. Die Art, wie der Flammen, wie der Wind, Flammen im Wind und sowas gezeigt hat, dass sie quasi auch wie so ein Hauptdarsteller agieren, das habe ich richtig, richtig, richtig gut gefunden. Die Visual Effects hier und das Einbinden von Originalaufnahmen, finde ich, das geht hier so toll Hand in Hand, dass man so das ein oder andere, was ein bisschen doll, bleiben wir mal in der Busmetapher, manchmal hupt er mir zu viel. Also ich muss jetzt nicht 6-mal nacheinander dasselbe hören und es wird sehr gerne dasselbe gesagt, wie schlimm es nachher ist, immer wenn wir dann bei den Feuerwehrleuten sind oder sowas. Dafür fand ich aber alles andere, was im Bus passiert, fand ich wirklich spannend. Ich kannte auch die Geschichte nicht, deswegen wusste ich halt nicht, ob alle 22 überleben. Ich meine, man kann sich denken, dass sie hier kein Kinderbarbecue anzünden werden, aber wissen weiß man das ja nicht, ne? Deswegen.
Naja. Wir haben ja auch den großartigen No Way Out vor ein paar Jahren bekommen. Und ich will jetzt mal nicht spoilern, aber so sicher ist es nicht bei den Feuerfilmchen. Und im direkten Vergleich, No Way Out hat mich damals total umgeblasen. Vor allem, weil ich das einfach nicht erwartet habe. Ist jetzt nicht genau das, kann man jetzt nicht noch vergleichen. Bei No Way Out, da folgen wir ja Firefightern. Und das ist schon krass gewesen, einfach ein geiler Cast. Guckt den euch an, der ist auch von Joseph Kosinski, hier Top Gun und sowas. Der hier, finde, der Film hat eigentlich einen perfekten Hauptdarsteller, ein spannendes Katastrophenszenario und eben diesen Echtzeiteffekt drin. Und dann eben noch diesen Lieblingssticker von uns allen, nach wahren Begebenheiten, was auch immer. Und natürlich auch ein Regisseur, der eben auch unter Beweis gestellt hat, dass er diese stressigen Sachen sehr gut kann. Und deswegen habe ich mich auch irre drauf gefreut und war ziemlich enttäuscht, weil genau, dass er das, also der Film ist cool, der löst Stress in dir aus, der macht das schon so richtig und der zieht dich auch irgendwie in die Atmosphäre rein. Aber trotz dessen, dass das eigentlich so auf dem Tablett so wunderschön reduziert ist, nimmt der einen Ballast mit rein. Die erste halbe Stunde nur am Telefonieren und da und der Sohnemann geht nicht in die Schule und ich will dich unbedingt also diese Motivation von ihm, ich möchte meinen Sohn wiedersehen und dann diese ganzen Gespräche mit dem Background und so. Das ist wie so eine 24-Folge, wo Jack Bauer aber die ganze Zeit zwischendurch seinen Sohn anruft. Das versteht, also das ist irgendwie, entscheide dich, mach halt wirklich so ein, mach ein bisschen was drumherum, erzähl mir ein bisschen was über die Situation und zeig mir auch vielleicht mehr von den Einsatzkräften, weil das fand ich teilweise wesentlich spannender als das im Bus. Und gib den Leuten noch ein bisschen mehr Perspektive und Gesicht, weil gerade das fand ich auch super spannend, wie die Busse da einfach nicht hochgekommen sind und so weiter und so fort. Oder geh wirklich in Echtzeit in diesen Bus rein und lass mich dort nicht mehr raus. Und mach ein richtiges Kammerspiel draus. Und der Film versucht irgendwie so ein bisschen so zwischen den Stühlen zu sitzen. Deswegen hat es bei mir leider nicht richtig funktioniert. Mich hat das ein bisschen genervt, immer diese ganzen Ablenkungen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Ja. Zum Teil schon. Ich habe für mich persönlich da eine Erklärung. Also erstmal, ich sehe es auch so, dass das Vorgeplänkel ein bisschen zu lang ist. Da gehe ich mit. Er ringt ja mit sich, als gefragt wird, gibt's irgendwo einen Bus, der die Kinder abholen kann? Und er zögert sehr lange. Und ich glaube, diese ganze Vorgeschichte mit seinen Problemen, mit seinem Sohn und so, und dass ihm sein Sohn so wichtig ist, das ist der entscheidende Punkt, der uns erzählen sollte, warum er in dieser Situation halt auch an die Kinder der anderen Menschen denkt. Und dass er davon ausgeht, dass es seinem Sohn und seiner Mutter halt gut geht und dass er diese Kinder halt retten muss, damit nicht andere Eltern halt leiden müssen. Und deshalb fand ich das halt schon nachvollziehbar, dass das vorher in dieser Art und Weise aufgebaut wird. Vielleicht ein bisschen zu viel, ja. Aber ich konnte das ziemlich gut verkraften, weil ich sogar noch ein Stück weiter gehe als Mo. Ich fand den Film fantastisch. Der wird bei mir in der Top 5 des Jahres landen, definitiv. Ist genau mein Ding. Matthew McConaughey ist absolut perfekt für die Rolle. Also das ist ihm praktisch auf den Leib geschrieben. Ich fand das einfach mega. Ich wurde in den Sitz gedrückt die ganze Zeit über. Ich fand's spannend. Ich finde auch diese Szenerie, wo das spielt, dieses nicht hinterwäldliche, aber dieses ländliche, trotzdem mit den Wäldern und so, das ist halt so ein Setting, was mir auch total abholt. Und das dann im Zusammenspiel mit einem Katastrophenfilm, ja, endlich. Also wir haben hier zu Hause gejubelt, endlich wieder können wir einen Katastrophenfilm gucken. Und von daher, also das ist absolutes Brett gewesen für mich. Ich mochte den. Ich habe ihn fast geliebt.
Sehr schön. Das ist doch gut.
Gut. Also nicht, weil ich ihn, ich habe ihn nicht unterirdisch bewertet. Trotzdem möchte ich gerne eine Rentzone ausrufen.
Oha.
Ich fordere den Jingle. Ich fordere den Jingle.
Das ist die Rentzone.
Weil dieser Film regt mich einfach nur auf. Der regt mich wirklich auf. Ich möchte eigentlich alles an diesem Film hassen. Und das, was den Film wirklich rettet, sind Matthew McConaughey, den ich einfach gerne sehe. Ich mag den Typen. Der spielt alles weg, was du dem hinlegst. Und das macht er. Das gebe ich dem Film. Und ich gebe dem Film auch, dass diese Katastrophe, wenn du drin bist im Bus zwischen den Flammen, rechts, links, andere Autos, Unfälle, Menschen rennen, schreien und irgendwas fällt um und es wird geplündert und dazwischen siehst du Matthew McConaughey, der versucht bei diesen 22 plärrenden Belgern irgendwie noch Ruhe zu bewahren und diesen Bus dort durchzusteuern. Das funktioniert. Alles andere regt mich komplett auf. Ich brauche diese absolut nutzlose Story um ihn herum gar nicht für den Film. Nichts davon bringt irgendeinen Mehrwert. Alles ist künstlich dran geklebt. Ich glaube dem, dass alles auch so, wenn die mir sagen, das ist ein Film, das ist ein Busfahrer und die erzählen mir in drei Sätzen, dass das vielleicht ein Typ ist, der nicht so eine gute Zeit hatte und gerade auch so ein bisschen auf der Kippe steht und ein paar Probleme hat. Das reicht völlig. Warum ich mir eine halbe Stunde das Geseire von seinem Arschlochsohn angucken muss, seine Diskussion mit dieser sehr charmanten, aber taffen Einteilungsdispositionsbeamtin in seinem Busdepot mir angucken muss, warum ich irgendwelche Telefonate mit seiner scheiß Ex-Frau höre und, das brauche ich alles nicht und ich will das auch alles nicht. Wenn das noch nicht genug ist, dann bekomme ich, nachdem der Film auf seinem Höhepunkt war und das Ende kommt und der ausläuft, kriege ich noch wirklich eine Viertelstunde fast einen absolut unnützen Tränendrüsen-Pathos draufgeklebt, der mir wirklich echt jetzt nochmal zeigt, dass der da wirklich zu seinem Haus nochmal hinfährt und dann kommt der Sohn und dann umarmen die sich. Also was soll denn diese Scheiße? Also nicht nur, dass ich es einfach nicht sehen will und dass es völlig fehl am Platz ist, es wirkt auch kein Stück. Also der Film ist durch, du atmest endlich mal wieder, nachdem du die ganze Zeit die Luft angehalten hast Und dann denkst du dir, oh, was zeigen die mir denn jetzt noch? Und es bringt absolut keinerlei Mehrwert. Es ist wirklich schlimm gewesen. Das fand ich alles zum Kotzen. Also das sind wirklich Sachen, wenn es die Guten nicht gegeben hätte, dann wäre der Film bei mir aber locker unter 5 rausgekommen. Das muss ich echt dazu sagen. Und ja, dieser Stress überträgt sich gut und das brauche ich bei einem guten Katastrophenfilm. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das auch super redundant. Also eine Szene hätte eigentlich gereicht, um dir die Bandbreite dessen zu zeigen, was diese Szenen machen. Weil jede Szene funktioniert gleich. Die fahren irgendwo hin, kommen nicht weiter, kehren um, dann kommen irgendwelche Flammen, dann müssen sich wieder was ausdenken und das, was die mir dann erzählen, um das Ganze vielfältig zu halten, dass mal jemand aussteigt, weil sie Wasser holen will und dass dann mal ein paar Leute kommen und die sagen, nee, geht da nicht lang und dass sie mal anhalten. Also das braucht ich alles nicht. Und ich habe mich auch wirklich gefragt, als sie dann gezwungen sind, mit dem Bus eine Weile anzuhalten und verharren, als sie dann wirklich dieses private Gespräch anfangen, was auf einmal wirklich den Film runterfährt auf fast null vom Tempo her und dann wirklich ein Gespräch zwischen zwei Wildfremden, die über ihr Leben sinnieren, das hat so nicht hingepasst. Also mich regt wirklich alles dramaturgisch an diesem Film auf. Das Einzige ist, wie gesagt, ja, der nimmt dich mit und der verkauft dir die Katastrophe wirklich gut und das ist toll inszeniert, aber alles andere ist dramaturgisch eine Katastrophe für mich.
Ja, und an dieser Stelle, da sehen wir mal wieder, wie unterschiedlich Filme wahrgenommen werden. Also ich konnte von deiner Rant so 90% gar nicht nachvollziehen. Sehe ich komplett anders. Aber so ist das. Ist doch schön, dass wir hier unterschiedliche Meinungen haben.
Ja, so ein paar Sachen kann ich schon nachvollziehen. Vielleicht ist da eine andere Erwartungshaltung. Bei einem Katastrophenfilm sehen wir viele Dinge, die redundant sind. Weil wenn Feuer ist es Feuer, wenn Wasser ist es Wasser, wenn die Erde aufkrackt, knackt die Erde auf.
Bei Emmerich sieht das immer viel, viel besser aus. So.
Es ist ja auch einfach so, was er hier machen muss, ist ja klar. Wenn wir den Busfahrer doof finden, dann ist uns der Film Wurst. Deswegen müssen wir ihn erstmal mögen und seinen Struggle verstehen. Und deswegen brauchen wir halt das ganze Shebang drumrum. Aber du, ich sag ja auch nicht, dass, also Steven sagt, es ist fast ein Meisterwerk, aber für mich ist das nicht. Es ist aber trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Von den Filmen, die ich dieses Jahr zum Teil sehen musste, ist das ja auf jeden Fall einer der, da hatten wir einfach die obligatorischen 2 Stunden Spaß. Gucke ich den nochmal? Keine Ahnung. Hat er mich jetzt groß berührt? Eher nicht. Aber für das, was er sein will, da kommen wir wieder zu dem Ding, ist der wirklich gut. Aber das ist ja fair. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil es ist ja hier schon hitzig.
Und ja, ich glaube, also ich will nur noch mal kurz sagen, also Meisterwerk ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ne? Also es ist ein richtig guter Genrefilm. Wenn es um Meisterwerke geht, dann kannst du jetzt gerne weitermachen. Da trifft das für den nächsten Film vielleicht eher zu, Mo.
Ja, da fragst du leider den Falschen. Also,
ich bin direkt mit einem Hot Take. Bevor wir das vergessen, Leute. Ne? Wir haben jetzt schon so viel Hitzewallungen hier drin. Deswegen.
Klassiker.
Wir haben große Änderungen mitgebracht. Ja, für euch da draußen. Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen mehr ältere Filme zu besprechen. Also so Filme, die in Moos Jugend liefen, zum Beispiel. Und das ist jetzt nicht mal ein Diss gewesen. Also das heißt, das heißt so in dem Spielraum. Aber auch, aber sagen wir mal mindestens so 25 Jahre oder einfach Filme nachholen.
Und Nosferatu und genau, ähnliche Filme.
Das meinte ich ja mit Moos Jugend.
Und ja, habe ich im Kino gesehen damals, ja.
Egal, ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Wir haben Heat geschaut für euch. Und wenn euch das gefällt, dann sagt mal Bescheid im Discord, ob wir jetzt öfters mal so eine Klassikerperle mitnehmen. Weil aus irgendeinem Grund hatte Berg Bock, über Heat zu reden. Und dann haben wir alle gesagt, ja, lass doch einfach mal machen.
Ja. Und ich finde, weil Berg da Bock drauf hatte, dann soll der Berg, der da Bock drauf hatte, auch mal hier starten.
Warum eigentlich? Ja, interessiert mich auch.
Es hat genau 2 Gründe. Der eine ist, ich hatte zum Geburtstag, das habe ich ja hier auch schon mal erzählt, und er so ein Plakat gekriegt mit 250 Filmen zum Freirubbeln. Da ist auch einiges noch, was ich nicht gesehen habe. Also es sind so auch schon so knapp roundabout 100 Filme, die ich da noch offen habe, die ich noch gar nicht gesehen habe. Natürlich ist auf dieser Liste auch Heat. Und ich habe den natürlich auch freigerubbelt, denn ich habe ihn gesehen. Das ist allerdings, ich würde sagen, ungefähr 15 Jahre her. Da weiß ich damals, beim Studium habe ich den gesehen. Und
immer noch mal unauffällig reingedrängelt. Im Studium habe ich den gesehen, ja.
Ja, ja, das hat nämlich eine Bewandtnis, denn da habe ich ihn gesehen. Das bedeutet also ohne meine reizende Sofabegleitung. Was nochmal ein Grund war, jetzt zu sagen, ich habe richtig Bock auf den Film und sie kennt den noch nicht. Und ich fand den damals fantastisch. Und der wird auch als einer der ganz großen Filme einfach gesehen, die man gesehen haben muss. Gerade auch solche Filme, die wir lieben, wie The Dark Knight, wird es in der Form, wie es ihn gibt, auch nicht ohne Heat geben, denn das war die ganz, ganz große Inspiration, vor allen Dingen natürlich für die Eröffnungsszene, den Bankraub und so weiter. Das ist eine absolut große Hommage an Heat. Das Color Grading, also ja. Mr. Christopher Nolan hat sich wirklich daran orientiert und seiner ganzen Crew unter anderem Heat gezeigt und gesagt, so soll das werden, bitte. Und dann gab es tatsächlich vor kurzem noch auch in einer kleinen Retrospektive bei Wolfgang M. Schmidt die Kritik zu Heat. Die hatte ich gehört und dachte mir, geil, habe ich richtig Bock drauf. Und deswegen habe ich den geguckt. Und das ist einer der Reihe jetzt von diesem Filmplakat, von dem wir uns immer mal wieder einen nehmen werden. Entweder den wir schon gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Aber irgendwas von diesem Plakat nehmen wir uns und besprechen das zusammen. Und den Anfang macht Heat. Und bevor ich zu euch komme, denn das Witzige ist, natürlich kennt Mo Heat, hat ihn mehrere Male gesehen. Sandro kennt Heat, Steven hat Heat nie gesehen. Das ist das Interessante, worauf wir heute alle warten. Ich erzähle euch nur kurz, worum es geht. In Heat geht es im Wesentlichen um die Figur, die von auf der einen Seite von Robert De Niro gespielt wird. Er ist Anführer einer sehr, sehr professionellen Diebes-Gangster-Bande. Und hat in seinem Team unter anderem noch Val Kilmer, der spielt, oder die Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, warte mal, Val Kilmer spielt Chris, Robert De Niro spielt Neil und die haben noch andere in der Crew, unter anderem Tom Sizemore und noch weitere, unter anderem auch Danny Trejo und die machen immer so Überfälle auf Geldtransporter meistens und sowas, wo auch gut Geld drin ist, aber irgendwann merken sie in ihrem Leben, das kann nicht für immer so weitergehen und wir müssen noch irgendwie ein großes Ding vielleicht machen und dann steigen wir alle aus und versuchen unser Leben zu leben und nicht mehr auf der ständigen Angst vor Polizei und geschnappt werden und weiß ich nicht was anders und das bereiten sie vor und es gibt den Beauftragten von der Mordkommission, der quasi an diesen Fall eng betraut wird, das ist Al Pacino, der spielt Vincent Hanna und das war damals ein Riesending, dass eben endlich mal Robert De Niro und Al Pacino in einem Film aufeinandertreffen. Und dieser Film erzählt von so dieser Dualität dieser beiden sich sehr ähnlichen Charaktere, die beide für das brennen, was sie eben tun in ihrer Profession und sich gegenseitig auch sagen, den Kampf ansagen, sich zu schnappen sozusagen. Also das ist der Film und den hat Michael Mann groß inszeniert in einem fast 3-Stunden-Film und das ist, ich finde kaum Worte. Also ich brauche euch, um das irgendwie so ein bisschen zusammenzufiddeln, weil der Film bietet sehr, sehr viel. Der Film hat viel etabliert, was wir heute kennen. Und ich finde, es ist immer noch ein fantastischer Film, der diesen Legendenstatus absolut verdient hat.
Mo, wann hast du das erste Mal Heat gesehen? 1995 im Kino. Kommt jetzt gleich wieder.
Davon gehe ich aus, ja. Also ich führe ja kein Kinotagebuch, aber das kann gut sein. Es kann auch sein, dass ich den erst zur Veröffentlichung auf DVD oder Video damals geguckt. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß halt, was für ein Gewese darum gemacht wird, dass man jetzt endlich Pacino und De Niro miteinander Schauspielern sieht, nachdem sie im Godfather zwar im selben Film da sind, aber nie Szenen zusammen hatten, ging ja auch nicht. Das weiß ich alles noch. Und ich habe den 3-mal jetzt gesehen. Also jetzt das 3. Mal tatsächlich nur, weil du gesagt hast, wir besprechen den jetzt nochmal. Und da dachte ich, frische ich das nochmal auf. Das erste Mal fand ich den gut. Ich hatte aber auch damals schon eine sehr, sehr tief sitzende Enttäuschung in mir, was diesen Film angeht. Nämlich dafür, dass so ein Gewese darum gemacht wird, dass diese zwei Schauspielerlegenden, De Niro und Pacino, endlich in einem Film sind, haben sie doch erstaunlich wenig Szenen zusammen. Und wir haben hier eine Kaskade an Leuten, die mitspielen, mehr oder weniger zu Recht mitspielen. Es sind so viele Sprecherrollen in diesem Film, dass einem schwindelig werden kann. Deswegen auch, also auch diese 3 Stunden. Das fand ich da, das weiß ich noch genau, dass ich damals da ein bisschen enttäuscht von war. Ich fand Shootout-Szene super, gedreht, brillant, sieht toll aus, macht wirklich Spaß, sich das anzusehen. Er ist zu lang für das, was er erzählt. Und diese Gefühle sind mit den Rewatches nicht kleiner geworden. Ich, wenn ich es jetzt mal ganz hart ausdrücken möchte, bevor wir dann erst Synapsis hier von Steven vielleicht hören oder sowas. Ich finde leider, der altert nicht gut und ist für mich einer der überbewertetsten Filme, die es gibt.
Hammer, hat er nicht gesagt.
Er hat zu viele Probleme, als dass ich den einfach lieben kann. Technisch reden wir nicht. Also ich meine, technisch ist auch Tenet ein geiler Film. Aber sonst halt eben nicht. Und hier ist das ähnlich. Also für mich ist das so, dass es gibt ja ganz viel, also für eine gewisse Altersgruppe ist Heat nicht mehr wegzudenken. Die sagen alle, ah ja, Heat, ha. Aber kaum einer kriegt den Film noch zusammen. Denn der ist einfach so überladen. Es gibt hier Dialoge, die zu nichts führen. Es gibt Stränge, die zu nichts führen. Es gibt ganz viele Dialoge, die sind echt cringe-worthy. Die sind nicht gut geschrieben. Die sind aus Mangel an, was erzähle ich denn bloß hier zusammengekommen. Es unterhalten sich auch Leute, die sich nicht unterhalten sollten. Und wenn man dann auf diese Schiene geht, das, was wir da sehen, sollte so auch nicht passieren an vielen Stellen. Ist auch egal. Wer den liebt, da komme ich sowieso nicht weiter mit. Der wird den lieben. Er hat einen gewissen Charme und es ist einer der großen 90er Jahre Action-Kino-Filme. Die meisten haben mittlerweile vergessen, dass der fast 3 Stunden geht und für diese 3 Stunden wirklich nur 40 Minuten ungefähr gutes Material hat und der Rest ist Füllstoff. Und das ist schon, ich weiß, dass das hart ist, aber so fühle ich das halt so.
Ah. Auf die Gefahren, dass Steven jetzt gleich nochmal das Gleiche sagt, sage ich, Heat ist, ich würde schon sagen, dass es das Meisterwerk ist, für was es gehalten wird. Ich finde die genau das, was dir fehlt, Mo, dieses Aufeinandertreffen von Pacino und De Niro, das ist für mich der unique selling point des Films, weil die Szene, die dann passiert, ist einfach nur legendär. Also ich finde, das ist eine der spannendsten Szenen des Films, obwohl die einfach in einem fucking Diner miteinander reden. Das ist auch eine der meisten. Ich erwische mich manchmal, dass ich mir diese Szene auf YouTube angucke. Also das ist so eine Art von Szene, die ich einfach toll finde. Ich finde auch beide Schauspieler sind hier auf ihrem absoluten Zenit. Das kommt halt noch dazu. Also das würde heute einfach nicht mehr funktionieren. Die waren einfach gottgleich in diesem Film von ihrer Aura. Das finde ich halt absolut bemerkenswert. Und Michael Mann gibt denen eben auch diesen Raum. Und wie Berg schon am Anfang erwähnt hat, eigentlich sind es die gleichen Personen, die auf unterschiedlichen Seiten stehen. Und das macht dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen denen einfach so unglaublich spannend. Und diese Observationsszene, wie dann sich der eine da im Wagen mit dem Gewehr anlehnt und dann hört er das schon. Und das gibt so unglaublich gute Szenen in diesem Film, die gar nichts mit der Action zu tun haben. Wenn wir jetzt mal über die Action reden, die wurde ja auch damals so gelobt, weil sie als sehr realistisch und sehr, sehr wegweisend inszeniert gilt. Ich finde, das ist immer noch ein Film, du musst erstmal heutzutage noch so eine Action drehen. Ich keine Ahnung, wie die das 95 alles auf die Reihe bekommen haben. Es ist ja der Wahnsinn, auch diese Banküberfallszene, die Kamera, auch die generell, die steht nie still. Und damals hatten die noch keine Drohnen wie in Ambulance, die ganze Zeit irgendwo durch die Gegend fliegen. Das sind einfach, die müssen ein Arsenal an Kränen mitgebracht haben für diesen Film. Das ist unglaublich. Und dieses drunterliegende Zeitlose, diese Ambivalenz, diese beiden Figuren, die eigentlich beide dort raus wollen, ihren Job hassen, weil der Job die auffrisst. Oder Robert De Niro hat keinen Job, aber er kann auch nichts anderes machen. Und diese Entscheidung, eigentlich die ganze Zeit sein Leben zu opfern für diese Sachen, und das sieht man ja auch in Val Kilmers Rolle dann so, diese leere Wohnung, ich finde, das ist so viel under the surface bei diesem Film, was gar nicht so ausdiskutiert wird, dass man eigentlich, heute würde man wahrscheinlich eine Serie draus machen, bei diesen vielen komplexen Themen, die da drin stecken. Von daher verstehe ich schon den Punkt, dass er ein bisschen überfrachtet ist. Und ja, wenn ich an dem Film was kritisieren müsste, dann ist es tatsächlich auch seine Kälte, weil ich bin nie so richtig... Ich beobachte das sehr durch so ein Fernglas, das Ganze. Es gibt nicht wirklich eine Figur, die mich krass emotional mitleiden lässt. Und es gibt genug Ansatzpunkte von Figuren in diesem Film, ne, so ein bisschen sieht man es, ein bisschen hat man es bei Val Kilmers Frau, aber das ist zu wenig. Auch eine tolle Szene, diese letzte Szene zwischen den beiden. Ah, ich liebe alles. Toller Film. Also ich finde den unglaublich, wie der einfach nicht, der setzt keinen Staub an. Und trotzdem muss ich sagen, es ist nicht mein Lieblingsfilm von Michael Mann. Dazu vielleicht später nochmal irgendwas.
Steven, könnte das vielleicht ein Film sein, wo Tom Cruise mitspielt?
Erzähl.
Vielleicht. So, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Gedanken jetzt ordnen soll, weil es ist so viel, zu dem ich jetzt hier irgendwie was sagen möchte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht erstmal generell. Ich ordne mich zwischen Sandro und Mo ein, mit der Tendenz eher zu Sandro. Also ich sehe vieles, was Mo gesagt hat, auch kritisch und natürlich vor allem die Länge. Also ich, so spannend der ist und so viele geile Szenen der hat, finde ich halt auch, dass er einfach zu lang ist und das über die ganze Zeit hat er das für mich halt auch nicht getragen. Wo ich Sandro aber absolut zustimmen muss, und ich bin ja wirklich einer, der schon so oft gesagt hat, dass ich mich bei Robert De Niro nach 2000 frage, ob das eigentlich wirklich ein guter Schauspieler mal war. Und das sieht man halt hier in dem Film, weil das ist unglaublich, was er dort aufs Parkett zimmert, genauso wie Al Pacino. Also das muss ich einfach so festhalten, das ist absolut grandios. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden hat mir auch super gefallen und mir war bewusst, dass es diese Szene des Aufeinandertreffens gab und ich wusste auch, wo die stattfindet, aber ich hatte die vorher noch nie, auch nicht isoliert gesehen und muss halt auch wirklich sagen, ich habe sie mir zweimal angeguckt, weil ich die auch sowas von überragend fand, weil ich finde, die ist nicht nur spannend, sondern da scheint ja auch von beiden Seiten so ein bisschen Wertschätzung durch. Ne? Also die beiden verstehen sich auf eine gewisse Art und Weise. Da ist fast was Freundschaftliches, obwohl sie genau wissen, dass das halt nicht so sein darf und dass es halt auch unausweichlich irgendwann zu dem kommt, wie der Film dann halt endet. Übrigens mit einem der besten Shots ever. Also das Ding würde ich mir auf jeden Fall einrahmen und an der Wand hängen. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ja dann auch nochmal praktisch deren Verbindung unterstreicht. Super. Aber ich sehe halt auch das Ganze drumherum und auch viele Dinge, die mich so ein bisschen gestört haben. Und was jetzt zum Beispiel noch gar nicht genannt wurde, ist, dass diese ganze Liebelei, die Robert De Niros Charakter da anfängt mit der Tante da aus dem Buchladen, da habe ich mich von Anfang an gefragt, wie das überhaupt zustande kommen kann. Also das ist für mich absolut unrealistisch, dass diese Beziehung überhaupt zustande kommt und dass sie am Ende auch so weit mitgeht. Das ist für mich, weiß ich, also der Film geht so lang und das konnte er mir trotzdem irgendwie nicht richtig vermitteln, dass das funktioniert.
Kurzer Einhaken dazu.
Sandro redet mit dem Finger.
Ja, aber ich habe mich, das ist interessant, weil mich das auch sehr gestört hat. Ich habe mich immer gefragt, auch kann man das nicht lassen, so, das entmystifiziert ihn. Aber ich habe auch gestern nochmal drauf geachtet, weil ich wusste, dieses Story-Arc, der nervt mich immer in dem Film. Es ist nicht perfekt geschrieben und die Figur ist auch nicht gut ausgearbeitet, aber ich finde es toll, wenn man wie Robert De Niro, wie verzweifelt er ihr alles versprechen möchte und weil er einfach nur einen Ausweg oder eine Begründung braucht, für sich selber aus diesem Leben rauszukommen. Der wird auch den Müllwagenfahrer nehmen oder das dicke Mädchen, was sich auszieht in Mo's Serie. Das ist, es geht nicht um die Person, sondern der braucht diesen Ausweg und der würde die mit Geld und mit sonst was und ich fahre nach Neuseeland, bitte, bitte. Und das siehst du auch in dieser verzweifelten Szene, wo sie dann nämlich eigentlich Schluss machen will mit ihm. Und deswegen finde ich das eigentlich doch sehr wichtig für die Figur von Robert De Niro, dass sie ist sein einziger Ausweg und deswegen klammert er sich so an diese Person, auch wenn die so random in sein Leben gekommen ist.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, das ist nämlich das, was ich finde. Dieser Film ist bewusst, glaube ich, an vielen Stellen gar nicht realistisch, was zwischenmenschliche Beziehungen und Dialoge angeht, weil jeder Dialog und jede Beziehung zwischen den Figuren ist nur dafür da, um ganz klar und plakativ und vielleicht manch einer möchte sagen platt, gewisse Verhältnisse in der Konstitution ihrer Charaktere darzustellen. Es geht nur um ganz ökonomisch eingesetzte Informationen in diesen Film. Deswegen finde ich eben auch, die brillanteste Szene ist das Aufeinandertreffen von Pacino und De Niro. Das ist einfach wirklich genau gegenübergestellt und du siehst als Zuschauer, weil nichts da drum ist Tamtam. Das ist die reduzierteste Szene in diesem ganzen Film. Es gibt nur Schuss gegen Schuss und das war's in diesem Diner. Und Dialoge zwischen den beiden, die wirklich nur auf wenige Worte und präzise Informationen runtergedampft sind, weil es sollen einfach Machtverhältnisse und Lebensstati dargestellt werden. Wo befinden sich die Figuren und wo wollen die hin? Und das ist auch zwischen in dieser verzweifelten Beziehung zu dieser Frau, zwischen De Niro und ihr, und aber auch auf eine Art und Weise zwischen Val Kilmer und seiner Frau. Also es werden einfach nur verschiedene Phasen dargestellt, wie die Figuren zueinander stehen. Und das finde ich halt hier so gut. Deswegen stört mich das auch nicht, dass wirklich manche Dialoge sind aus der Hölle. Also gerade so die ersten Annäherungen zwischen De Niro und seiner da Angetrauten dort, das ist wirklich teilweise so eine Cringe-Party und das ist auch so schlecht gealtert eigentlich. Das ist auch das, was den Film so ein bisschen leicht in dem Aspekt schlecht altern lassen hat und was den für mich auch so ein bisschen abhält, davon ein Meisterwerk zu sein. Also ich bin eigentlich auf dem Level von Sandro. Wir haben den, glaube ich, beide mit 9/10 bewertet. Da gibt's noch ein bisschen Luft nach oben, aber es ist einfach für mich trotzdem ein brillanter Film, der einfach diese Dialoge und Beziehungen der Figuren nutzt, um einfach Sachen klar zu machen. Und das finde ich halt ziemlich geil gemacht in diesem Film.
Also ich verstehe ja, also für mich ist das ja erstmal kein Actionfilm. Da wird ja immer gelobt für die Action da drinne und es gibt ja zig Dialoge darüber, dass das eben, ne, wie du auch gerade gesagt hast, Sandro, wie haben sie das bloß gedreht und das sieht so geil aus und er lässt und vieles davon basiert dann halt eben auf Realismus. Das wurde ja auch so gelobt und dann haben wir aber immer noch dieses Plot-Device: drei Typen stehen auf der Straße und werden von 100 Cops nicht erschossen. Das wird so ein bisschen fragwürdig erklärt und dann, das bricht dann wieder diese Realität. Genauso wie viele der Dialoge die Realität brechen, wie Berg gesagt hat. Und vielleicht ist das auch alles so gewollt. Aber bei mir ist es halt eben so, für mich macht es diesen Film bis zum gewissen Grad eben überbewertet, weil er so selbstgefällig ist. Wir sollen das einfach so hinnehmen. Also es ist dann Jahre später in einer Kritik hat Michael Mann mal gesagt, naja, der Charakter von Al Pacino, der Vince, der ist so aufgedreht und läuft die ganze Zeit rum wie ein aufgekratztes Baby und zieht seine Hose hoch bis zu den Nippeln, weil das ein Coke-User ist. Ja, das ist schade, dass du uns das im Film nicht zeigst. Dann würden wir verstehen, warum dieses Overacting an der Stelle dann so richtig ist. Im Grunde geht es ja um zwei Typen, die oder um die zielstrebige Konzentration von diesen beiden zur Hingabe in ihrem Beruf, weil alles andere bei denen scheitert. Die Ehe scheitert, die Lieben scheitert, ist alles Mist. Deswegen wollen sie das Beste, was sie leisten können, im Beruf schaffen. Der eine halt eben als Cop, der andere als Bösewicht. Und was das halt eben einen Menschen kostet, wenn man bis zur Besinnungslosigkeit irgendwie an seinem Ziel festhält. Und das finde ich auch alles gut. Ich finde halt nur, er ist ungefähr eine Stunde zu lang und wir haben viel zu viel Beiwerk, was den Film für mich im Nachgang, jetzt nach diesen ganzen Jahren, leider schlecht macht. Also hier mal die Schere angesetzt und wirklich auf die wichtigen Dialoge und die spannenden Charaktere, weil Kilmer Charakter ist, der macht ja auch einen tollen Charakter-Arc aus und so. Und das ist, finde ich, alles toll. Ich finde die Pippi generell sehr fragwürdig. Also die ist da mit dem Typen zusammen, der quasi einen Amoklauf gegen Polizisten gerade geführt hat und kennt den so lange, wie eine Bratwurst warm bleibt. Weiß nicht so genau. Die ist ja super klingy. Also das macht für mich auch keinen Sinn. Dafür ist der Charakter von De Niro müsste eigentlich eine andere Art von Frauen anziehen und nicht die. Aber ist egal. Also es gibt zu viele Nebencharaktere für mich und deswegen ist der Rewatch immer so schwierig. Ich finde zum Beispiel, als Beispiel, wenn wir über diesen großen Ensemble-Film reden, wo Leute aufeinander kommen, wo Dialoge, wo Spannung aufgebaut wird, ein Slowburner ist das ja hier auch. Also es ist ja, ne, wir wissen, worauf es nachher hinausläuft, aber wenn du den noch nie gesehen hast, dann hast du nur davon gehört und weißt es nicht. Ich finde zum Beispiel Departed ist die bessere Version von Heat. Das ist ein Film, der wird nicht alt. Da jeder Dialog sitzt und alles macht Sinn. Und die Charaktere sind so, dass du alles nachvollziehen kannst, was denen passiert und was sie für Entscheidungen treffen. Hier ist das leider nicht so. Und das hat
aber halt eine ganz andere Art Film, ne? Weil die Parade ist ja so ein Epos, ne? Wie Scorsese halt über Jahrzehnte erzählt. Und ich mag genau das an Heat, dass du eigentlich dieses letzte Ding, das ist eigentlich Reservoir Dogs mit viel Kohle. Also du hast halt, ich mag das auch nicht, wie einige Sachen vollendet werden, aber ich mag die Ansätze, die sind so interessant in diesem Film. Das ist eben diese, dass du diese Seiten in diesen kurzen paar Tagen beleuchtest und alle wissen, die rennen in ihr Verderben und alle haben den Teufel auf der Schulter sitzen und diese, ich mag bei De Niros Charakter dieser Kontrast zwischen dieser leeren Wohnung, der Typ will sich nicht mal Möbel kaufen oder sich an nichts binden will und dann eben finde ich das so geil, dass der die Erste nimmt und mit ihr nach Neuseeland abhauen will. Das ist nicht clever geschrieben, aber der Gedanke dahinter ist faszinierend. Und das, und auch bei Pacino, ne, das mit der Tochter, Natalie Portman ist in dem Film für ein paar Zeilen, aber ich, auch die Szene, wo er den neuen Macker von der Frau, von seiner Frau fertig macht, das ist eigentlich so eine dramatische Szene, aber er hat gerade keine Zeit für die Scheiße. Und ich mag eh Pacino, wenn er on the edge ist. Also er, und klar, ob er jetzt guckst oder nicht. Ich finde, das ist halt so, in The Lost Bus hättest du dir das halt gezeigt. Hätte man uns das gezeigt, wie er eine Line nimmt. Hier ist er halt einfach so, auf welchen Gründen auch immer.
Ja, aber
so,
das, ne? Problem ist, womit ich das größte Problem habe, ist, der Film endet ja falsch rum. Nö. Es müsste genau andersrum sein. Es darf nicht so enden, wie der Film endet. Ich weiß nicht, ob wir das spoilern wollen, der ist ja nur schon ein paar Tage alt und die meisten, die das hier hören, werden den gesehen haben, aber für mich endet...
30 Jahre alt.
So, also für mich endet der falsch rum. Pacino hätte niemals De Niro treffen können. Der ist zufällig wie ein Wunder zur perfekten Zeit am perfekten Ort, ist immer noch das schreiende Mädchen und ein großartiger Bösewicht, den wir die ganze Zeit gefolgt haben, wird von einem absoluten Deppen, der nicht mal eine Waffe gerade halten kann, quasi im dunklen, im Schattenlicht erschossen. Es hätte genau andersrum sein müssen. Oder meinetwegen, lass sie beide
jetzt ein Depp, der eine Waffe nicht gerade halten kann.
Ja, weil er die ganze Zeit diese Geschichte, er vermittelt die ganze Zeit, dass der so, durch dieses Overacting, vermittelt er halt die ganze Zeit, dass der gar nicht genau weiß, was der macht. Der ist immer auf 180. Der dreht die ganze Zeit auf. Und es macht für mich
nicht. Aber deswegen hättest du ja als Zuschauer mehr Angst vor Pacino als vor De Niro. Das ist ja das
Spiel. Ja, aber ich nehme
das Gefühl habe ich gar nicht. Ich nehme halt seit ersten Auftritt Pacino eine absolute Souveränität ab.
Nee, ich nicht. Weißt du, dann ist das vielleicht der Grund, warum ich ihn nicht mehr mag. Okay. Also ich fand ihn die ganze Zeit überkandidelt und ich würde mir wünschen, wir drehen das Ende um. Der Falsche ist gestorben. Was das natürlich dann immer. Weiß nicht, ob Herr Mann dann nochmal rangeht mit der Schere, aber so empfinde ich das. Unter anderem mit vielen anderen Dingen auch noch.
Findest du das auch so, Steven?
Du meinst jetzt, dass das Ende umgekehrt sein müsste oder dass ich dem Charakter von Pacino das nicht zutraue?
Ja, genau, beides birgt sich an dieser Frage.
Also ich habe den gar nicht so überdreht wahrgenommen. Also ich bin da eher auf deiner und auf Bergs Seite. Ich fand den auch absolut souverän in dem, was er gemacht hat. Klar ist er immer sehr, sehr laut und sehr... Ja, chaotisch fand ich es nicht, aber er war halt immer
gestresst
drauf, ne? Also
einfach rigoros ist er halt, ja.
Ja, rigoros und gestresst, so das genau. Beides zusammen, das trifft's eigentlich, finde ich, ganz gut. Und
du merkst, er weiß, was er tut und weiß auch genau, was er will und will keine Zeit damit verwenden, irgendjemand das erklären zu müssen, warum er das jetzt machen soll, was er sagt.
Und er hat ja fast schon so eine Art Bewunderung für Robert De Niro auch, weil er ihn so herausfordert. Ja, das finde ich, das
genau,
kommt
dann genau. Durch. Also, ja. Das ist ja vor allem durch diese Szene, wo sie aufeinandertreffen, da wird das ja sehr gefestigt. Und ich persönlich habe das jetzt nicht so gefühlt, dass das, also da muss ich Mo auch ein bisschen widersprechen, fand sie jetzt auch nicht, dass das andersrum hätte sein müssen. Ich fand das eigentlich ganz schlüssig, so in dem Moment. Ist mir nicht in den Kopf gekommen, dass es andersrum hätte sein müssen. Und wie gesagt, ich finde halt diesen Shot zum Schluss, dass er dann halt so die Hand ausstreckt und er halt beim Sterben ihm die Hand hält und du siehst dann, wie im Hintergrund das Flugzeug abhebt. Ich fand das absolut genial.
Ja, ich nicht. Also gerade der Teil, De Niro ist ein eiskalter Killer und der Ermittler soll mit ihm Mitleid mit ihm haben, nur weil sie beide merken, eigentlich sind wir beide nur die unterschiedliche Seite derselben Münze. Ja, dass ich hätte genauso gut so schnell böse werden können oder auf der falschen Seite landen wie du und deswegen komm her, ich habe dich abgeknallt.
Ja, aber genau, deine Hand. Genau das ist ja das, was eigentlich den ganzen Film über von Anfang an aufgebaut wird. Ja, deswegen ist es ja so stringent, finde ich.
Ja, ich sag ja auch nie, also es ist stringent. Ich hätte es nur andersrum gerne gehabt. Ich hätte gerne gehabt, dass der De Niro-Charakter überlebt und weiter sein Leben, seine Life-Choices da in Frage stellt und dann jetzt hier quasi, wenn er sein Nemesis gefunden hat, dann realisiert, vielleicht bin ich jetzt an einem Scheideweg. Und das hätte ich dem De Niro-Charakter abgenommen, dass er durch so einen Gedankenwald gegangen wäre und hätte das vielleicht gemacht. Und für mich ist der Bessere halt einfach gestorben.
Leider. Ja gut, aber an sich hast du recht. Also was heißt recht? Ich verstehe, was du meinst. Ich hab am Anfang, als ich das Film das erste Mal gesehen habe, auch gedacht, Mann, muss das jetzt so enden? Aber was du jetzt vergisst, oder zumindest hier, was noch mit dranhängt, ist ja diese bewusste Entscheidung, die De Niro vorher trifft. Und das ist für mich eben auch die Botschaft dann am Ende des Films. Mhm. Der hatte den Freifahrtschein, das Flugzeug da, der hat seine Bibliothekentusse dabei. Er trifft bewusst die Entscheidung Rache. Und damit begibt er sich halt quasi in seinen Untergang. Und ich finde das interessant, weil für mich kommt das immer so rüber, als wüsste er das. Als wüsste er diesem Instinkt nachgeben und weiß, dann nehme ich halt in Kauf, dass, oder vielleicht will er diesen Ausweg gar nicht, dass er checkt, nee, eigentlich bin ich nicht für so ein anderes Leben gemacht und deswegen gehe ich den Pfad der Rache. Ich finde, da steckt schon viel drin und dass es in der Konsequenz dann so ausgehen muss, finde ich, auch wenn es frustrierend ist, folgerichtig. Also anders wäre es doof gewesen, finde ich.
Und nochmal kleiner Funfact dazu. Danke, Pokerface, dass du mir das Ende von Heat gespoilert hast.
Wie Pokerface?
Na, die Serie, da gibt's doch in der zweiten Staffel die Folge mit dem Typen aus dem Supermarkt, glaube ich.
Der Pokerface kann nichts dazu, dass du 30 Jahre auf deinem Arsch gesessen hast von diesem ja, Film. Ich meine, was kommt als nächstes hier?
Stimmt schon, aber ja, nee, alles gut. Hat mir den Film auf jeden Fall jetzt nicht schlechter oder besser oder irgendwas anderes gemacht, vor allem, weil ich auch versucht habe, in dem Moment gar nicht so richtig hinzugucken. Also von daher, alles gut, aber ich kann verstehen, warum der Film so einen Status innehat. Und ich fand auch, ja, ich habe, das muss ich auch noch mal ganz kurz aufgreifen, weil du meintest, ne, irgendwie gefühlt 100 Polizisten, alle schießen und keiner trifft die drei Dudes. Habe ich auch ein paar Mal gedacht während der Szene, aber ich fand die trotzdem so geil, dass die halt geil, einfach Spaß gemacht hat.
Mir ging es auch nur darum, um noch mal zu sagen, es loben ja so viele diesen Realismus. Okay, die haben natürlich Body-Armor getragen und das haben die doofen Cops natürlich nicht und die doofen Cops schießen mit kleinen Kugeln und die schießen mit großen, das habe ich schon verstanden.
Ja, aber die wollen ja trotzdem nicht getroffen.
Ja, wenn wir jetzt
trotzdem mit dem Transporter mit einem Truck weggeschoben, ich finde das nicht so selbstverständlich, Mo.
Naja, generell diese Heißgeschichte, was war denn der Plan von diesem Heiß? Wir gehen da rein, wir nehmen das Geld, wir gehen wieder raus, Masken, Kameras sind ja aus. Ja, und die Leute haben euch alle gesehen. Es hätte ja, also die zwei Oberkiller waren ja, also oder Oberbankräuber waren ja bekannt. Da hätte man den Leuten, den Witnesses, also den Zeugen, von denen es allerhand gibt in der Bank übrigens, einfach nur ein Foto zeigen müssen, dann wären die sofort im Bau gegangen. Also wozu das mit der Maske dann noch? Das ist doch totaler Quatsch.
Ja gut, die haben ja sowieso vorgehabt, dann abzuhauen.
Ja, ist ja auch egal. Aber das meine ich nur damit, dass man das einmal hochhalten muss, wenn man sagt, der wird halt immer noch so gelobt für diesen Realismus und der ist auf der einen Seite da und der ist auf der einen Seite handwerklich, sag ich gar nichts, ja. Aber dann ist der nicht gut geschrieben, weil er dann sich diese Schnitzer erlaubt. Das ist so wie dieses Ding, wo ich bei Tenet nicht drüber wegkomme, dass der was sagt und dann vergisst er, was er gesagt hat und dann macht der Film nachher für mich keinen Sinn mehr. Hat mir bis heute auch keine
Ahnung. Tenet ist, Mo, ja.
Ja, so. Und hier ist das halt eben auch so. Und das ist auch total fein. Also ich will niemanden diesen Film madig machen. Ich habe jetzt gerade beim dritten Mal gemerkt, den zu gucken, nachdem Paul in einer Stunde auch gegangen ist. Ich gucke den, glaube ich, nicht nochmal. Das Thema ist jetzt durch. Haken dran, haben wir gemacht für die. Und wir werden so eine Art von Dialog wahrscheinlich bei vielen Filmen auf diesem Poster, was bei Berg hinten an der Tür hängt, haben. Denn die Wahrnehmung, wann ist ein Film wirklich so top-notch oder sowas, die wird sich auch über die Jahre immer ändern. Es ist ja gerade spannend, wenn jemand wie Steven das Ding jetzt zum ersten Mal sieht und da bis auf Pokerface, Spoiler, sonst unbeleckt ist und eigentlich vielleicht auch nie was darüber gehört hat und nie was darüber gelesen hat, der guckt den Film einfach jetzt und denkt sich, ja, ist ein bisschen arg lang, aber das Schießen war ganz lustig. So. Und das macht den Film ja jetzt nicht zu einem, weißt du würdest den ja jetzt nicht nach einmal gucken auf den Podest stellen und sagen, in der Reihe von The Godfather und Die Brücke am Kwai ist das hier meine Nummer 3 der besten Filme, die je gemacht wurden.
Steven, hol dir bitte Letterboxd und schreib das genauso da rein.
Genau. Ja, ich frage mich gerade, ob das ist jetzt irgendwie keine ganz akkurate Wiedergabe meiner Position. Aber gut, Mo, ich lasse das einfach mal so. Lass einfach
ja,
mal
mir so geht's stehen. Hier so wie in dem Film. Es gibt einfach zu viele Sprechrollen und wir machen das schon zu lang.
Ja. Nee, weil ich glaube, der Film hat eben sehr, sehr viele Anhänger auch.
Ja.
In der Welt der Menschen, die Filme gerne mögen, und auch viele von denen, die hören uns zu. Das freut uns immer sehr. Und da sind auch bestimmt auf unserem Discord einige, die das so sehen werden und die sich auch freuen, wenn wir ein bisschen länger hier über Heat mal sprechen.
Also, wenn wir jetzt hier gerade schon bei so epischen Dingern sind und vorhin The Departed genannt wurde, den habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Also,
warum überrascht mich das nicht?
Lass mal einen Filmpodcast machen. ja, also The Departed, muss ich aber auch sagen, ist auf der Liste der Filme, die ich immer wieder gucken kann. Also da weiß ich nicht, wie ist bei dir, Berg? Du hast ihn gesehen, ne?
Ich weiß, ich habe ihn einmal gesehen, fand ihn nicht besonders.
Eieiei. Mhm. Ja, mal gucken.
Also auch lange her.
Ey, das ist doch eine super Ausgangslage.
Also,
oder?
Pass auf, Steven, eins kann ich sagen: Departed, das ist ein Twist. Und das ist jetzt nicht einfach nur dahergesagt, weil der hat mich das erste Mal richtig sauer gemacht.
Mhm. Sauer, okay. Ja, Sandro weiß, wie er meine Bälle tickeln kann.
Was jetzt noch übrig bleibt, ist eigentlich wirklich, was ist Sandros liebster Michael Mann-Film?
Ja. Ich wollte nämlich Collateral Damage sagen, aber das ist mir eingefallen, das ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Der ist auch nicht schlecht, aber es ist tatsächlich Collateral, den finde ich meisterhaft. Wirklich, der ist Tension von vorne bis hinten.
Ja, das ist toll.
Ja, und wenn wir jetzt diesen Fanservice einmal machen wollen, was Heat sicherlich geschafft hat, ist alleine dieses Genre zu beleben, dass es okay ist, wenn man gut und böse gegenüberstellt und zeigt, sie sind manchmal gar nicht so unterschiedlich und man gibt den Figuren Raum und sowas. Das haben wir in Collateral, wird auch wahnsinnig viel geredet. Diesen Dialog musst du eben schreiben können. Ich erinnere da auch an den Ben Affleck-Film The Town, vor allem im Director's Cut, der fordert viel von einem, aber ist dafür auch, man wird belohnt, ist ein großartiger Film. Ich bin Riesenfan von Carlitos Way. Da geht's ein bisschen mehr in diese Richtung von Mafia, aber da sehen wir halt eben einen Al Pacino, der auch wieder spot on ist. Hell or High Water haben wir ja letztens erst den neuen Film von dem Filmemacher gehabt, und Hell or High Water ist auch so ein Film, bei dem man nicht so genau weiß, was einen erwartet, und diese Dialoge und dieser Zwiespalt und sowas. Also alleine dafür, und dass es dann eben meinetwegen The Dark Knight so stark beeinflusst hat, ist super, dass es den Film gibt. Ist einfach so. Aber fast alle der eben von mir gerade genannten würde ich jetzt lieber sehen als nochmal Heat.
Aber bevor wir das jetzt vergessen, für mich war ein Punkt, warum ich mich gefreut habe, Heat nochmal zu sehen, jetzt auch die Ankündigung, dass tatsächlich Heat 2 kommt. Und das ist jetzt nicht, weil Disney die Rechte jetzt irgendwie hat, wie bei den meisten Fortsetzungen, die da draußen sind, sondern weil Michael Mann, der ist dann auch nicht mehr der Jüngste, und für ihn war es immer ein Traum, eine Fortsetzung zu schreiben. Der hat das Buch selber geschrieben und dieses Buch wird jetzt verfilmt. Und der Cast, es ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber viele Quellen sagen, Leo ist dabei, Austin Butler ist dabei. Die spielen quasi beide, wenn ich richtig informiert bin, die Version von Val Kilmer. Also der Heat 2 spielt ja teilweise in der Vergangenheit und teilweise nach Heat, also in der Zukunft. Also Leo dann der Alte und Austin Butler der Junge. Und ich habe gestern bei Kilmer gesehen, habe mir gedacht, Austin Butler ist ein Traumcast für dieses Gesicht. Der sieht ja fast genauso aus wie Val Kilmer in den 90ern. Und Adam Driver spielt wohl die junge Version von Robert De Niro. Kommt von der Körpergröße nicht ganz hin, aber im Gesicht kriegen sie das schon ganz gut hin, denke ich. Wird ein guter Cast, und ich hoffe, dass dieser Film, also der ist ja jetzt bei MGM Amazon gelandet, weil Michael Mann dafür irgendwie 170 Millionen haben will. Ich hoffe, das wird so sein, eine gute Klammer hinter seine Karriere setzen, ein gutes Ausrufezeichen, dass Heat vielleicht noch eine späte gute Fortsetzung bekommt. Das ist hoffentlich wird das, so meinte ich es zu Berg, der Blade Runner 2049 des Action-Kinos.
Wir sind dabei. Wenn es soweit ist, dann besprechen wir das.
Machen wir.
Und heute haben wir auch abgeliefert. Wir haben unseren Klassiker eingeführt, brauchen bei den nächsten Mal noch irgendwie einen Jingle dafür, da wird uns einiges einfallen, mal gucken, Oder wenn ihr das gehört habt, gab es schon einen Jingle? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Steven ist ein Zauberkünstler, der kann sowas in der Post-Production hier einfach rausballern. Das macht er so.
Naja, zumindest deine Jingle-Idee, die kann ich ja nur mit eurer Unterstützung erstellen. Also von daher wird das schwierig, aber vielleicht fällt mir was anderes ein.
Jetzt kommt ein Klassiker. Wir verraten euch, ob der Film gut ist. Wie wär's da?
Jetzt kommt ein Klassiker. Wir verraten euch, ob der Film gut ist.
So, raus jetzt hier.
Wenn das hören will, der hört sich nicht die Ohren zu.
Wenn ich's hören will, der verlässt jetzt diesen Podcast. So, ja. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt verdammt spoilerfrei.
Ist egal. Nach eineinhalb Stunden ist, kann auch ein bisschen Punk kommen.
Okay. Oder Rob Halford nochmal.
Ja! Mach nochmal den Schreiberg, komm.
Hab ich doch gerade.
So. Er war so hoch, das war dass man den das nicht gehört hat. Weil das war so.
Gut, tschüss.